Padel gehört mit Hyrox wohl zu den größten Sport-Hypes der letzten Jahre. Und mein engster Freund Bastian Krautwald hat jetzt mit Mitte einen Boutique-Padel-Betreiber gelauncht, bekannt gegeben vor nicht mal einer Woche und hat Investoren gewonnen wie ein Felix Lobrecht, Jürgen Klopp und dann aber auch viele Family Offices und Business Angels. Und inzwischen sind 3 Hallen live, 2 in Hamburg, 1 in Berlin, 4 in der Pipeline, über 40.000 Spieler in den letzten Monaten und mehr als 3,5 Millionen Finanzierung sind in Mitte geflossen. Ich wollte wissen, warum Padel, wie unterscheidet sich dieser Case? Basti und ich sprechen 1,5 Stunden lang wirklich in der Tiefe darüber, wie er die erste Halle live bekommen hat, wie er das Team dafür gebaut hat, die Finanzierung auf die Beine gestellt hat, weil es gab ja eigentlich nichts außer ein Pitch Deck. Und diesmal mit Offline-Locations. Ist eine andere Art und Weise, als wenn du Software baust. Und genau das gibt's jetzt für dich zu hören. Du hörst Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch. Und jetzt viel Spaß mit Bastian Krautwald von Mitte. Basti, herzlich willkommen zurück zu Unicorn Bakery.
Danke, lange Zeit, ja. Paar Jährchen vergangen.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, es sind so 1,5, 2, bis wir da, also wir haben das Onstage vom Sifted Summit.
Ah ja, okay, genommen. Gut, das dazu zählen, aber dass ich hier in deinem schönen Büro wieder sitzen, ja, in deinem schönen Studio sitzen darf, das Glück hatte ich nur auf der anderen Seite.
Wir haben heute, wo wir aufnehmen, irgendwie so einen gewissen Special Day für euch. Ihr habt heute angefangen zu erzählen, was es Neues gibt. Ihr habt bekannt gegeben, dass ihr Mitte macht. Mitte ist Boutique Padel, um in der Tonalität zu bleiben, dass es auch richtig ausgesprochen ist. Sonst in meinem Alltagsgebrauch sage ich schnell Padel. Und habt bekannt gegeben, Funding, wer investiert hat, die ersten Locations, die live sind, dass irgendwie 40.000 Leute bei euch jetzt schon gespielt haben in den ersten Monaten. Nimm uns mal kurz ein bisschen mit zurück. Du hast davor, und ich glaube, das kann man sich ganz gut in anderen Podcast-Episoden anhören, deine Schuldenfinanzierung gemacht, Own gemacht und dann beides, also verkauft, übergeben und dann gab es so den Punkt von, was mache ich jetzt Neues? Warum Padel?
Ich glaube erstmal grundsätzlich die letzten Jahre eine Perspektive gehabt, dass ich natürlich irgendwie im Finanzbereich war, aber ursprünglich natürlich ganz lange ganz viel Sport gemacht habe, irgendwie ganz jugend sich durch Handball geprägt war und eigentlich das große Ziel bestand, Handballprofi zu werden. Und das war dann natürlich einige Jahre wahrscheinlich in der Kernperspektive auch im Finanzbereich total gegeben, weil natürlich verändert sich es eigentlich, muss man sagen, im Kern nicht, ob ich jetzt eine Company baue oder mich probiere zum Profisportler zu entwickeln. Ja, ich habe da irgendwie Ziele, die ich mir setze und muss sehr diszipliniert sein, um das Ganze hinzubekommen. Von daher habe ich jetzt nicht den Faden verloren von dem, was ich vorher getan habe. Aber ich glaube, nach all den Jahren irgendwie im Digitalbereich hatte ich einfach das Gefühl, ich war dann 27. Ist ein guter Schritt, jetzt auch mal eine andere unternehmerische Reise zu starten, die vielleicht nicht immer die gleichen Mechanismen und Metriken im Kopf voraussetzt. Und ich glaube, nachdem wir gemeinsam ja in Kapstadt waren und auch mal gesehen haben, dass es vielleicht auch gar nicht so uninteressant ist, sich vielleicht über eine andere Art von Business Gedanken zu machen, fand ich es total charmant, so den Horizont auf Offline-Modelle zu erweitern. Ich habe es heute in meiner eigenen Bekanntgabe auf LinkedIn mit irgendwie macht man heute AI oder Offline-Businesses. Es gibt tolle Beispiele, die ich natürlich heute kenne, die ich damals nicht kannte. Und mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, von daher hatte ich erstmal total große Ambitionen nach den Jahren Digitalprodukt mich zu erweitern in den Offline-Bereich rein und alle haben universell von Padel gesprochen. Wir werden natürlich noch ein paar Mal über das Wort Padel flachsen, weil ich mir natürlich angewöhnen musste, einen Sport, der aus Spanien kommt, so ein bisschen die spanische Aussprache anzugewöhnen, aber jeder hat von Padel gesprochen, alle haben gesagt, ich habe mir auch schon mal darüber Gedanken gemacht, einen Club zu bauen und ich finde, das ist eigentlich genau der Sweet Spot, in den ich stechen wollte. Zu beweisen, wir schaffen es, einen Sport, der wirklich in der frühen Phase in Deutschland steckt, auch wirklich nachhaltig mit zu definieren und auch so zu definieren, dass man ganz klar danach unsere Handschrift erkennen kann. Das war eigentlich so meine Ambition, zum Sport zurückzukommen, mich mit dem Modell auseinanderzusetzen, was denn vielleicht nicht eine digitale Software für den Sport ist, sondern wirklich auch Infrastruktur zu bauen, was dann eine gewisse Offline-Komponente mit sich bringt. Und ich meine, heute bauen wir, du hast eben gesagt, Clubs in möglichst urbanen in der Lage für Menschen, die eigentlich keine Zeit mehr haben, so wie ich es hatte, in einem Sportverein aufzuwachsen. Ja, das ist nicht das Typische unbedingt in Berlin, dass das auch über das vielleicht 18. Lebensjahr, dass du das beibehalten kannst. Und jetzt eine Möglichkeit zu finden, dass ich das irgendwie auch in meinem Alltag integrieren kann, so eine Art Third Place für urbane Menschen zu schaffen. Und da ist Padel einfach unglaublich inklusiv gewesen. Und es gibt große Herausforderungen. Ja, man braucht eine gewisse Deckenhöhe, man hat gewisse Achsraster. über die war ich mir damals bewusst. Das ist schön, weil es natürlich Probleme, die man lösen kann. Und es war für mich aber genau dieser Schritt zurück eigentlich zum Sport, zum Kern, der mich immer antreibt. Und habe da eigentlich eine Möglichkeit gefunden, einen sehr umgänglich, sehr integrativen Sport dann auch wirklich nachhaltig zu prägen. Gibt ganz viele Facetten von, über die wir diskutieren können und sicherlich auch sprechen werden. Aber es war vor allen Dingen die andere unternehmerische Reise, die mich total gereizt hat.
Ich finde es faszinierend. Ich meine, ich glaube, wir ungefähr Ende 2020, Anfang 2021 angefangen, Padel zu spielen. Ich weiß, dass ich mit ein paar Freunden in Kapstadt war, wo du dann auch dabei warst. Aber ich weiß gar nicht, ob wir beide gemeinsam in der Zeit gespielt haben oder ob du dann erst gespielt hast, als in Berlin kam zum Beispiel die ersten Male.
Auf Mallorca gespielt tatsächlich, mit dem letzten Team damals.
Ah, stimmt.
Im Team Offside. Dann haben wir erstmal Padel gespielt in 2021, müsste das gewesen sein, also nach dir. Wir alle maßlos überfordert, dass man da einen kleineren Schläger hat, einen kürzeren Schläger und eine Wand, die hinter einem ist.
Aber das Verrückte ist, dass wir, glaube ich, über die 2-3 Jahre danach Dutzende Leute alle mitgenommen haben und irgendwie keiner danach rausgegangen ist und gesagt hat, will ich niemals wieder machen. Sondern alle waren so, hey, eigentlich cool. Und nach einer halben Stunde hatte ich das Gefühl, ich treffe den Ball. Klar, zwischen ich treffe den Ball und ich habe einen richtig krasse Spieler auf hohem Niveau. Großer Unterschied. Stelle ich auch mal in Frage, ob ich da überhaupt die Möglichkeit habe, auf hohem Niveau zu spielen.
Das
aber
geht wenig.
Nichtsdestotrotz so dieses Gefühl von, hey, irgendwie für jeden ein cooles Erlebnis gewesen. Egal, ob jung, ob alt, ob Frau, ob Mann, das war echt sehr faszinierend. Man hat irgendwie doch ein gutes Spiel hinbekommen, deswegen, das kann ich nachvollziehen. Und hat uns ja doch auch die letzten Jahre viel begeistert, der Sport. Deswegen den Part kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt, der Unterschied zwischen digital und offline ist natürlich, wenn ich das erste Mal live gehen will, ist eine andere Art, über MVP nachzudenken. Also zu sagen, was ist das erste Mal, dass ich das Gefühl erzeugen kann, dass Leute sagen, hey, cool, ich habe das mal ausprobiert. Wie war das für dich? Ich meine, du kommst aus einer Welt, wo du Apps am Ende oder zum Ende hin eine App gebaut hast, wo man relativ klar sagen kann, okay, das digitale Asset ist ein bisschen was anderes trotzdem. Wie war das in so einem Offline-Bereich? Was waren die Schritte zum MVP?
Nun, ich glaube, egal wie man darüber nachdenkt, ob das jetzt online, offline ist, ich glaube, das Spannende ist, man braucht ein tiefes Verständnis für die Kernmetriken, auf die man sich irgendwie beziehen möchte. Und das klingt jetzt klein und groß zugleich, aber in der Perspektive muss ich gestehen, habe ich probiert, jetzt nicht anders drüber nachzudenken, als ich grundsätzlich über ein Problemlösungskonstrukt nachdenken würde. Ja. Ich meine, das Problem ist jetzt im ersten Fall natürlich beim Padel Club, die Accessibility. Wenn ich jetzt ein paar Meter fahren muss, dann ist das natürlich weniger feasible, als wenn ich meine App öffnen muss, um quasi einfach nur in gewisser Art und Weise das Programm zu starten. Aber zeitgleich auch habe ich eine unglaublich größere Fülle an kompetitiven Nutzungsmöglichkeiten auf meinem Handy. Und sicherlich, wenn ich Padel spielen möchte, in einem gewissen beschränkten Rahmen an Fläche einfach. Grundsätzlich natürlich für Oberfläche und verfügbare Fläche. Und wenn ich das jetzt mal sehe, ist das jetzt auch keine, dann ist der Kampf ein gewisser anderer. Ne? Also du fragst jetzt danach eigentlich im Kern, wie sieht das aus, bis man so einen ersten Club verfügbar hat. Da konzentriere ich mich genau wie beim Digitalprodukt darauf, was sind eigentlich die Aspekte, die ein Mensch an so einer Lösung wirklich schätzt, ja, und einen Spieler schätzen kann, Spielerin. Und wir haben hier in Berlin an verschiedenen Stellen gespielt, in Kapstadt, dann ja irgendwie im letzten Jahr. Und man muss ja sagen, ich glaube, was geblieben ist, und das ist so das, was ich mir auch beibehalten habe. Ich komme aus einer Welt, in der ich jetzt vielleicht nicht über den nur perfekten Club nachgedacht habe. Ich habe mich darauf probiert zu konzentrieren, was sind die aus meiner Sicht größten Werttreiber des Ganzen. Für mich ist es möglichst schnelle Verfügbarkeit. Also ich möchte nicht 20, 30 Minuten fahren müssen, um einen Club zu erreichen. Ich möchte Indoor spielen. Das definiert einen Rahmen, weil
das finde ich übrigens spannend. Das haben wir, glaube ich, alle erst gemacht mit der Zeit. Anfangs fand ich schon geil, draußen in der Sonne zu spielen, bis dann irgendwann gemerkt habe, so, okay, da gibt's Nachteile, wenn dem so ist.
Ja, der größte Nachteil ist einfach, und das merken wir natürlich in diesem Sommer, es regnet und dann werden wir es trotzdem nicht tun. Also hast du 100% recht, man fängt halt an, ist natürlich genau das und auch die Anlagen, die als erstes entstanden sind und die auch als erstes entstehen. Und das ist total typisch in einem Land, was relativ früh in seiner Entwicklung ist. Und da ist Deutschland einfach sehr, sehr früh in der Entwicklung. Ich wollte gerade sagen, deutlich hinterher, aber es ist gar nicht die Metrik. Wir sind einfach früh in der Entwicklung. Und wenn ich mir das anschaue, kann ich recht schnell definieren, okay, ein Kernwert ist also schnelle Verfügbarkeit und ich möchte unabhängig mein Spiel spielen können von Wetterbedingungen. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, okay, heute regnet's, fuck, das zerstört mir eigentlich den gesamten Tag schon, weil ich schlechte Laune kriege, dass ich nicht Padel spielen kann oder ich als Betreiber es nicht betreiben kann. Und das war natürlich der Rahmen, der gegeben ist. Und danach bin ich relativ radikal vorgegangen und habe darüber nachgedacht, was sind die Sachen, die wirklich im Kern einen Mehrwert liefern. Und natürlich ist nicht diskutabel, dass es da einen Court gibt. Ja, also der wird nie angefasst, aber danach muss man sich schon in weiteren Slicen von Features. Ja, ob ich das jetzt nur eine App mache, die Aufwände hat, oder im Offline-Produkt hast du ja jedes Feature, kostet einfach zusätzlich dann mal harte Baukosten. Darüber muss man sich schon klar Gedanken machen. Und ich glaube, den Wandel, den ich erlebt habe, jetzt vielleicht in der Zeit, seitdem wir losgelaufen sind, ist, dass sich diese Klarheit, dass es sich nicht signifikant unterscheidet, auch zu jeder Art von Produkt, die man schafft. Es ist immer eine Experience, ob die nur offline, online ist. Du möchtest Leute einführen, die haben eine Core-Fragestellung, die sie möglichst gut irgendwie gefüllt bekommen. Und dann gibt es gewisse Features, die Retention bringen, die dir die Möglichkeit geben, das Ganze besser auszulassen. Das habe ich, den Unterschied habe ich zuvor zu groß gemacht, als ich von einem, ja, jetzt fast ein Dreivierteljahr losgelaufen bin oder vom Jahr losgelaufen bin. Das würde ich heute alles viel kleiner machen, das sehr ähnlich denken, zu sagen, ich mache mir vorher erstmal nicht so viele Gedanken drüber beim allerersten Produkt, dass ich alles eingebaut haben muss, sondern ich fange mit einem wirklichen MVP-Produkt an, so hast du es gerade gesagt. Das kostet ein paar Euro, das kostet aber auch mittlerweile vielleicht weniger mit neuen Tools, ein Softwareprodukt, was ich baue. Aber darauf habe ich mich konzentriert. Also würde ich einmal ganz scharf das Produkt zu definieren. Habe das im Moment dann beim ersten Produkt ein bisschen vernachlässigt, weil gewisse Einbauten schon gekommen sind. Aber mit dem ersten Produkt, mit dem zweiten Standort dann eigentlich, wo man das Ganze ja schneller iterieren kann, mit dem dritten Standort, der jetzt auch live gegangen ist, führt das viel, viel schneller dazu, dass man auch bereit ist, vielleicht mit weniger Features zu starten und die Feature in den nächsten 3 bis 6 Monaten nach Eröffnung nachzuziehen. Weil die Leute wollen in schneller Verfügbarkeit Indoor spielen. Und das ist der Mehrwert, den wir als allererstes geliefert haben. Dann liefern wir einen tollen Service vor Ort. Ja, das ist dann ein Feature. Darin investieren wir. Wir bilden Leute aus als Community Leader, die dort einfach eine besonders tolle Zeit liefern. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, welche zusätzlichen räumlichen Features möchte man ergänzen. Aber ehrlicherweise, die Erkenntnis hatte ich so vor einem Jahr nicht. Da habe ich darüber nachgedacht, dass es ja eine Bar unbedingt geben muss. Und ansonsten wird der Rest nicht funktionieren. Und das hat sich aufgelöst und es ist deutlich mehr Produktdenkweise, aber keine Software-Produktdenkweise, sondern grundsätzliche Produktdenkweise, die ich auch irgendwie auf einen Club übertragen kann und möchte und die auch total Sinn ergibt.
Ist dir der Switch leicht gefallen, so von online auf offline zu denken? Hast du da irgendwie viel Austausch gebraucht? Hast du gesagt, ach nee, Prinzip ist im Digitalen, das funktioniert dort, dann funktioniert das im Offline auch?
Nun, ich glaube, hat es für mich einen Switch gebraucht? Ja, voll. Also ehrlicherweise auch vor allem die erste Sorge, dass man natürlich Sachen deutlich irreversibler scheinbar dort aufstellt. Das ist erstmal ein gewisses Hemmnis, ja, weil man natürlich dann dreimal drüber nachdenkt, ob man das jetzt wirklich baut und bauen sollte oder dreimal drüber nachdenken muss auch. Ich glaube, das ist die eine Perspektive. Die zweite ist, dass natürlich, dass man mit Partnern zusammenarbeitet, die gewisse Expertisen für gewisse Bereiche haben, vielleicht aber eben Produkte vorher geschaffen haben, die nicht diese Radikalität ermöglichen, mit einer leanen MVP-Variante zu starten, weil das gesamte Umfeld von dieser Experience lebt. Also du wirst ein Restaurant nicht nur mit Tischen eröffnen. Kann sein und auch in Berlin ist das vielleicht feasible und kannst das möglichst runterstampfen, aber das ist natürlich etwas, was vielleicht nicht der erste Impuls ist, den man hat. Und ich glaube, da auch das gemeinsam so ein Gefühl mit den Partnern zu entwickeln, ich glaube, das ist so die Transition, die mir am schwersten fiel, auch bei diesem Punkt zu bleiben, dass es eben nicht darum geht, eine full Experience ab Tag 1 zu schaffen, sondern das halt gemeinsam mit den Kunden auch dann zu entwickeln, insbesondere bei Club 1 bis 5 und die Partner auch dazu zu bringen, dass das natürlich völlig out of comfort zone ist. Das muss man auch sagen. Ich bin heute unglaublich dankbar, dass wir Partner haben, die auch sagen, okay, das ist jetzt nicht typisch, wie wir vielleicht historisch Experiences gebaut haben, aber das ist völlig in Ordnung und genau der richtige Weg für, du baust eine Infrastruktur in einem Land von neuen auf, die sich über die nächsten Jahre auch weiterentwickeln soll, kann, muss, weil wir nicht genau heute wissen können, auch wie sich der Sport langfristig definiert. Wir haben klare Hypothesen, aber auch dafür können wir jetzt nicht 5 Millionen upfront investieren und dann haben wir alles toll dort eingebaut und dann schauen wir mal, dass der Club jetzt die nächsten 10 Jahre genauso bestehen bleibt. Daran glaube ich nicht. Und das ist schon ein Change, den es braucht. Und den braucht es als allererstes bei mir. Dafür hatte ich initial nicht die Schärfe, habe sie dann über die ersten 3 Monate deutlich besser verstanden, auch mit dem ersten Club, der dann wirklich live ging. Und heute ist es dann auch bei den Partnern mittlerweile angekommen, die da in vollem Umfang drauf einzahlen und einfach große Freude haben, auch anders zu denken und selber mit Vorschlägen kommen, weil sie selber spielen. Das ist auch, glaube ich, eine schöne Erkenntnis. Das ist ein Produkt, was auf einmal jeder konsumieren kann, der auch Partner von dir ist. Und wenn die dann einmal 10 Wochen Training genommen haben, dann sind die deutlich besser als ich und haben dann auch eine große Freude daran, tatsächlich darüber nachzudenken, wie sie den Club in der Bauphase, den nächsten Club, besser machen können.
Wenn wir uns das mal angucken, ich meine, es gibt jetzt zwei Stränge, die, glaube ich, für bis zum ersten Club extrem relevant sind. Das eine ist, mit welchem Team mache ich das? Das andere ist, wie finanziere ich das? Mhm. Lass uns erstmal über Team sprechen. Du hast trotzdem vorher, wie gesagt, App gemacht. Du hast, das können wir vorwegnehmen, nicht mit demselben Gründerteam Mitte gebaut. Wie bist du daran gegangen? Wie hast du darüber nachgedacht? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert?
Also du hast es ja eben, glaube ich, auch gut formuliert. Also wir bauen auf dem Modell, da gibt es gewisse notwendige Expertisen, die es braucht. Und ich meine mal, welche Fragen habe ich mir da an der Stelle gestellt? Wir bauen einen Offline-Club, das heißt, ich brauche auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad. Und ein Team würde ich jetzt nicht unbedingt nur auf ein Gründerteam, sondern ein Gründungsteam ausweiten. Warum unterscheidet sich das jetzt gerade? Weil ich natürlich dort die Personen inkludieren möchte, die jetzt nicht vielleicht unbedingt voll Fulltime sind und in voller Gänze auch beteiligt waren, aber trotzdem ja Kern für so eine Entwicklung sind. Sei es ein Architekt als Beispiel, der ein Gefühl für ein InDesign hat, oder sei es dann auch ein Generalunternehmer. Ja, Joshua, der als irgendwie dann wirklich hands-on unterstützt und auch in dem Denkprozess halt irgendwie aktiv mit dabei ist. Ich glaube, die erste Frage, und das ist immer das Typische, wie ich rangehe, ich habe das eben noch nicht gemacht und das ist auch völlig solide, aber was ist das grundsätzliche Verständnis, was ich gewinnen kann davon, was uns im Endeffekt gewinnen oder verlieren lässt. Und uns lässt es gewinnen, wenn wir in dem Fall an tolle Locations rankommen, wenn wir es schaffen, diese Locations zu entwickeln, wenn wir diese gut aktiviert bekommen. Natürlich in dem Zuge geht es um die gute Finanzierung dieser Standorte und wenn wir sie dann auch noch sehr vernünftig, nachhaltig betrieben bekommen. Und mit den Denkweisen ganz klar geschaut, okay, es gibt hier irgendwie Expertise Finance. Die muss besetzt sein. Es gibt die Expertise, dann zukünftiger Betrieb. Also wirklich, ich muss ja mir über jeden dezentralen Club Gedanken machen, dass der auch in seiner Homogenität, das Team, dass das funktioniert. Was uns, würde ich sagen, wirklich herausragend bisher gelungen ist, was mich freut, ja, weil es ein total menschlicher Aspekt ist, da Community Leader zu finden in den Standorten, die nicht irgendwie einen guten Job machen, sondern die einen herausragenden Job machen. Ich komme aber gleich dafür, wie ich das natürlich operativ gemacht habe. Und dann ist es natürlich irgendwie so eine gewisse Real Estate-Expertise, die man sich vor allem auch mit Partnern sehr, sehr gut aufbauen kann, die das natürlich wahrscheinlich schon hundertfach gemacht haben. Sei es der Architekt, sei es ein Generalunternehmer, sei es InDesigner, also das ist dann ein vielfältiger Rahmen. Da bin ich relativ nüchtern und probiere die Parteien anzusprechen, die in Berlin Offline-Modelle gebaut haben, mir die anzuschauen und erklären zu lassen, wie sie es gemacht haben. So in dem Fall Newsow, der uns zum Beispiel den Innenarchitekten damals empfohlen hat, Matthias mit Mac Design und der einfach wunderbare Studios hier in Berlin geschaffen hat. Das sind genau die Partner, auf die man kommt und die dann natürlich auch durch diesen unbekannten Prozess helfen. Der unbekannte Prozess ist hier Bau, nicht die Standardisierung, es ist nicht der Service-Gedanke. Die komplett unbekannte Komponente ist der Bau und dafür braucht man die Partner. Und dann ist es in einem gewissen bisschen Grad natürlich Aktivierung und Marketing. Und den Teil nehme ich, Aktivierung, Marketing, Produkt, habe dann einen CFO ergänzt, Co-Founder mit Sven und gewinnen können, der das vielfach gemacht hat und mit Lauren, eine, die wirklich Hospitality verinnerlicht hat. Und das ist ja genau unser Anspruch. Wir sind ja nicht irgendein Club, der zentral liegt, sondern man soll ab dem ersten Moment, wenn man eine Person dort sieht und deren strahlenden Augen merkt, verstehen, dass wir da ganz klar einen Fokus auf tolle Hospitality-like Begleitung legen. Ich habe für mit Lauren einfach eine tolle COO gefunden, die das im Herzen trägt und die dann zum Schluss bei Gorillas, glaube ich, nochmal harte Operations kennengelernt hat oder intensive Operations. Und ich glaube, das ist eigentlich die Top-Kombination, die ich brauchte. Und dann war der Teil offen. Natürlich, aber in der ersten Phase baut man die ganzen Sachen einmal mit den Partnern ein und es kommt dann auch dazu, dass man im Club steht und vielleicht nicht weiß, wie der erste Community Leader geheiert werden kann, weil Lauren noch nicht Teil des Teams war und man sie erstes Mal gewinnen wollte und davon überzeugen musste. Und das ist natürlich schön, wenn man dann merkt, dass unsere ersten 6 Community Leader kamen alle aus den Spielern heraus. Wir haben den Club im Januar diesen Jahres im ersten Pre-Opening-Tag gehabt in Hamburg-Wandsbek, die allererste Location, und Februar den ersten Community Leader, der am Pre-Opening-Tag da war und dann Community Leader 3 und 4 mitgebracht hat heute. Das ist eigentlich das, wie man sich's wünscht. Und das ist eigentlich so der organische Prozess, dass du initial wirklich guten Job machst bei den ersten Personen, die du einstellst. Der erste, der zweite, der dritte Community Leader. Mit Lauren dann halt auch wirklich die Leading Person dafür als Mitgründerin und dann jemand, der auf der anderen Seite, auf Financial Seite, auch wirklich den Prozess als Innenminister dann auch im Griff haben kann. Und das befördert sich dann gegenseitig.
Wissen, dass du Lauren und Sven, soweit ich weiß, beide vorher nicht besonders gut kanntest. Wie gewinnst du in solchen Momenten Conviction, also die Überzeugung zu sagen, die sind wirklich optimal für das Team-Setup? Während zum Beispiel ja hier auch immer wieder Investoren sitzen und sagen, hey, wenn die Teams sich nicht schon lange kennen, dann glaube ich nicht daran.
Was eine total valide Aussage ist, das muss man auch sagen. Die Frage ist, das ist ja eine total exponierte Rolle, die da gerade beschrieben wird. Also alle wünschen wir uns ein Team, was man lange kennt, was perfekt alle Ressourcen mitbringt. Aber dann fängt man nicht an. Also von daher ist das natürlich sehr ideologisch richtig. Praktikabel ist es nicht, wenn man alleine startet und sich den Gedanken darüber macht. Und mir war ja klar, dass ich das nicht alleine machen möchte und dass auch Leute dazugehören, die incentiviert werden müssen. Ich glaube, dass das erste Wichtige ist, beide Personen kamen jetzt nicht über den Hiring-Prozess, sondern kamen total klar und direkt übers Netzwerk. Und das gibt einen schon mal einen gewissen Social Proof, der entscheidend ist. Und ich denke, nach ein paar Jahren kriegt man ein relativ gutes Bauchgefühl dafür, wie oberflächlich oder wie detailliert Personen dann auch tatsächlich in der Lage sind, Sachen zu beantworten. Ist das eine Garantie für irgendwas? Nein, aber wir reden ja auch nicht die ganze Zeit in Garantien, sondern in Risiken wahrscheinlich, ne? Von daher, das Risiko besteht, wenn man sich nicht kennt und nicht schon 15 Jahre zusammengearbeitet hat, dass Sachen unklar sind und dass Sachen vielleicht in den Nuancen dann doch deutlich komplizierter sind, als man sie initial einschätzt. Das ist Risiko, was man irgendwie sicherlich gemeinsam einpreisen muss. Und in so einem Prozess, der Sven zum Beispiel, der hat als Angel, Business Angel bei uns investiert gehabt. Und dann habe ich gefragt, ob er nicht irgendwie unterstützen kann auf Finance-Seite, um diesen ersten Case aufzubauen. Das hat er als Freelancer gemacht und haben wir relativ schnell gemerkt, okay, dass wir da auf einer Ebene auch die ganzen Sachen hin und her pingen können. Und das ist ja das, was du dir suchst. Jemand, der tatsächlich das Team nicht nur bereichert, sondern mit dem du auch selber deine Gedanken ja dramatisch schärfen kannst auf höchster Ebene. Und dazu hat er beigetragen. Und das war natürlich ein total positiver Moment, in dem man auch so einen wirklichen Hell-Yes-Moment bekommt. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es damals auf der Bühne erzählt. Der Unterschied ist halt, und ich glaube, das ist der Unterschied dann auch beim, wenn man nicht das erste Mal losrennt, dass man wirklich deutlich klarer auf sein Hell Yes hört. Und wenn es das nicht ist, ist es sofort Nein. Und das ist auch in Ordnung. Das ist für alle Seiten in Ordnung. In dem Fall hatte ich das bei Sven aus der Zusammenarbeit heraus und bei Lorraine in dem Umgang, wie sie mit Menschen agiert hat, denn natürlich die ersten Sachen auch mal live in den Club sich angeschaut, bevor man da irgendwie gemeinsam weitermacht. Der erste Club war offen. Das heißt, wir konnten natürlich an diesem Testszenario das Ganze sehr, sehr gut durchspielen. Und das ist genau das, was man möchte. Eigentlich das mal wirklich praktisch sehen und nicht sagen, okay, wir haben jetzt alles verhandelt. Jetzt gucken wir mal, nächste Woche geht's los. Sondern ab dem Moment, wo man beide waren frei, beide hatten die Chance, schon mal mit loszulegen, zu merken, das passt eigentlich richtig gut und es gibt genau diese Expertise, die man braucht. Und es gibt auch ehrlicherweise den Drive, den man braucht, beides. Das kriegst du durch wirklich Ausprobieren raus. Und ehrlicherweise für mich eine total gute Erkenntnis. Ich habe in der Vergangenheit wahrscheinlich sehr viel darüber nachgedacht, dass ich muss den Pitch jetzt gewinnen, weil die Person ja scheinbar ein gutes Profil hat. Das ist auch richtig, aber mit einer gewissen eigenen auch Konfidenz kann man auch ganz klar sagen, hey, wir wissen beide, dass das Risiko ist, lass uns bitte loslegen und lass uns einmal jetzt hier einen Monat zusammenarbeiten und nach dem Monat werden wir verstanden haben, wo wir beide landen, aber das muss es uns beide wert sein, weil das ist hier eine so fundamentale Entscheidung für die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Die triffst du nicht aus 5 Kennenlerngesprächen und dann gehen wir diesen Weg gemeinsam. Von daher, ich habe probiert, möglichst viel zu dem, so das Risiko rauszunehmen und habe die Personen probiert, das in den richtigen Kontext dann auch zu beurteilen. Einmal im Club, einmal auf der dann wirklich operativen Business Case Seite.
Wie denkst du dann, ich meine, bist ja schon ein paar Monate losgelaufen, bevor Lorraine und Sven dazu kamen. Dann stellt sich ja immer noch die Frage von Incentivierung. Wie nehme ich, egal ob Founding Team oder Mitgründer mit rein, gebe die richtige Incentivierung mit, ohne, also so was ist da richtig? Weißt du, so wie bist du da rangegangen, ohne jetzt dann die genaue Compensation zu sagen, aber wie, gib da mal ein bisschen Einblicke.
Na gut, also richtig ist, wenn beide das damit leben können offensichtlich und sich dann auch irgendwie das Gefühl haben, die Reise über die ganze Zeit mitgehen zu wollen. Ich denke, das ist das Einzige, was richtig definiert. Und deswegen gibt es auch keine numerische richtige Antwort, ne? Zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Also die ganz klare Perspektive ist, es geht nicht darum, ob jemand früher gestartet ist. Das ist eine lange Reise. Ja, wir bauen hier ein Unternehmen auf, was wirklich da auch eine gewisse Größe und Relevanz haben soll. Von daher ist die Anfang der Reise relevant und dürfen keine eklatanten Fehler passieren. Aber auch bei aller Liebe, das ist nicht das Ausschlaggebende für die nächsten 10 Jahre, weil wir reden ja hier für einen zukünftigen Incentive, nicht eine historische Vergütung. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen auch misleading, was man wahrnimmt, auch bei Personen, auf die man trifft. Und da habe ich mit Laurina und Sven, glaube ich, aber genau die Person auch gefunden, die da auch für das Feingefühl hatten, dass es ein offener Diskurs war. Bis zu einem gewissen Grad sind Sachen schon erreicht worden, die auch einfach sehr kritisch für die Reise sind, im positiven Fall. Die erste Finanzierung, der erste Club, der steht, der auch wirklich gewisse Metriken hat, die auch wirklich überdurchschnittlich gut sind. Und das ist natürlich ein gewisser Success. Aber jetzt geht ja die nächste Reise los und für die muss man auch incentivieren. Und ehrlicherweise war es für mich eine Betrachtung, wo steht man über die Zielstellung, die man als nächsten Meilenstein groß hat. Und für uns ein großer Meilenstein, dort größter Betreiber in Europa zu sein, das hat eine gewisse Zahl. Und also auf Court-Seite, das ist so das, wie ich drüber nachdenke, wie viel Courts, für uns Indoor-Courts hat man tatsächlich im Betrieb. Und mit der Betrachtung, wie viel Courts habe ich eigentlich im Betrieb, kann man relativ gut natürlich berechnen, was bedeutet das auf Club-Ebene, wie viel Finanzierung brauche ich für diese Clubs, was sind potenzielle Finanzierungsnotwendigkeiten, die dafür einhergehen, was ja mit einer gewissen Verwässerung einhergeht von einem Incentive, also jetzt hier nicht zu viel Bullshit-Bingo an irgendwie Buzzwords, aber ne, man verteilt ja initial Incentivierungen, die auch noch, wenn man hoffentlich irgendwann ein Szenario hat, was sich positiv für alle Seiten ausgeht, auch toll monetarisieren können. Das ist für, glaube ich, auch für den Incentive natürlich ausschlaggebend. Also long story short, geschaut, was bedeutet das einmal durch die gesamte Reise gedacht, bis zum wirklich großen Meilenstein, den wir sehen, weil danach, wenn man größter Betreiber in Europa ist, würde sich eine Perspektive verändern und die ist auch richtig. Das ist dann eher eine Private Equity Perspektive als eine Venture Capital Perspektive und das mit den Multiples zu beziffern heute, dafür Hypothesen zu haben, gibt einem ein grundlegendes Gefühl dafür, was auch ein fairer Incentive sein könnte für die Parteien, die hinzukommen, weil es ist natürlich eine Kompensation für alternative Jobs. Ja, also wenn ich mir überlege, was ein Gehalt ist, was man dann bei uns bekommt, das wird sicherlich unter dem Gehalt liegen, was dann Laurene und Sven woanders verdienen könnten. Und das ist auch fair. Ja, und das ist auch völlig fair, wenn sie sich für die alternative Reise entscheiden würden. Bis zu einem gewissen Teil kompensieren wir das. Und dann gibt es noch ein unternehmerisches Risiko und sicherlich noch ein paar Stündchen mehr, die man hier jede Woche an Energie lässt, aber die natürlich im positiven Fall auch das Ganze voranbringen. Das sollte kompensiert sein und auch der Verantwortung gerecht werden, die beiden dann noch haben. Von daher, ich glaube, es ist dann schon noch eine Höhe, wo man, selbst wenn man scheinbar später hinzugekommen ist, in der Gesamtreise wahrscheinlich unter 10% des Ganzen ausmacht an Zeit, dann muss das auch so sich widerspiegeln in einer adäquaten Höhe der wirklich auch Share-Beteiligung.
Warum hast du gerade als Milestone nicht zum Beispiel gesagt, größer Anbieter in Deutschland, sondern Europa?
Gut, also weil wir in Deutschland natürlich in der frühen Phase sind und wenn wir jetzt die nächste Anlage aufmachen, das ist jetzt auch etwas, was wir transparent machen können, die nächste Anlage, die wir zeichnen, soll nicht eröffnen, wir haben jetzt 7 Standorte gezeichnet, in Hamburg sind 2 live, in Berlin ist einer live, Düsseldorf sind die nächsten beiden, die kommen und alle anderen Städte gehen wir dann bekannt. Mit dem nächsten Standort, den wir zeichnen, sind wir der größte Betreiber in Deutschland mit Indoor Courts, von denen, was wir jetzt dann tatsächlich auch in der Realisierung in den nächsten 8 Monaten haben. Das ist ein super cooles Ziel, aber ich glaube, mit dem Pace, das innerhalb der ersten 8 Monate jetzt erreicht zu haben, bringt uns schon dazu, dass wir eher die europäische Brille einnehmen und der Sport ja auch quasi über die Grenze hinaus dann doch eine gewisse zumindest rote Linie hat. Und das ist, man spielt die gleiche Sportart. Das schafft zumindest die Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus zu schauen, auch wenn wir die nächsten 2 Jahre jetzt erstmal nur den deutschen Markt uns anschauen werden und das auch völlig in Ordnung ist und auch genau das Richtige zu Hause. Da denken wir natürlich trotzdem in einer Größenordnung, die dann ja eher tatsächlich die europäische Perspektive einnimmt. Dafür ist der Meilenstein Deutschland für einen sehr frühen Markt nicht ausreichend nachhaltig genug.
Wir haben jetzt über Team gesprochen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt 2 Seiten, die wir uns angucken müssen für die Realisierung. Erster Club, die man mal verstehen muss. Das zweite ist natürlich auch Finanzierung. Du hast jetzt gerade schon durchscheinen lassen, das ist nicht der typische Venture Capital Case. Aha. Und hast eher Private Equity in den Raum geworfen. Aha. Was bedeutet das denn für Frühphaseninvestments? Also wen schaut man, also wie bist du rangegangen, hast gesagt, hey, mit den Leuten möchte ich arbeiten, ja, um da dein Cap Table und Gesellschafterkreis aufzustellen?
Nun, also ich glaube, absolut richtig erfasst, ne? Also die Grundperspektive ist die, dass man hier eben kein Venture Capital Modell baut, wo die beiden Extreme viel größer sind. Ja, das Ausfallrisiko ist signifikant größer als auch das natürlich dann Upside-Risiko in kürzester Zeit, ne? Ich glaube, das Paradebeispiel, da haben wir mit den Features, die wir mal die nächsten Wochen veröffentlichen, so auf Digitalseite, wenn ich mal zumindest probiere, mein altes Digitalherz noch mal ein bisschen auch dann aufleben zu lassen. Eine Lovable ist natürlich ein Beispiel, dass es unweit nicht erreichbar von, oder ist überhaupt gar nicht in keiner Welt vorstellbar, das Ganze irgendwie Offline-Modell so zu realisieren. Auch nicht für einen Private Equity Fund, das muss man ja auch sagen. Von daher, das ist so das absolute Binäre, da gibt es aber auch nicht so viele von. Beispiel des VCs, und bei uns sind halt andere Metriken auch in der frühen Phase der Bewertung, ja, dann orientiert man sich heute schon bis zu einem gewissen Grad an Private Equity Maßstäben, die halt einfach einen Multiple auf deinen Umsatz oder ein Multiple auf deinen Gewinn sich tatsächlich bezieht. Und das, bevor ich losgelaufen bin, wollte ich natürlich erstmal Verständnis dafür bekommen, wo liegt sowas überhaupt. Ja, und dann weißt du selber, von A bis Z ist alles möglich, aber eine gewisse Range kannst du angeben. Es gibt sehr, sehr positiv Beispiele irgendwie mit Barry's, die es hier in Berlin gibt, oder damals SoulCycle, die natürlich einen unglaublich hohen Multiple in der frühen Phase hatte. Und dann gibt es andere, die dann, also unglaublich hoch ist dann irgendwie 6-7-fache des Topline-Revenues bis 8-9-fache teilweise. Und dann gibt es im Negativfall 2-3-4-fache. Also das eher am unteren Ende des Ganzen. Ist trotzdem sicherlich noch ein nicht negatives Beispiel, sondern eher ein konservativeres Beispiel. Und ich glaube, man muss natürlich sich die Gesellschafter dazu holen, die ein Verständnis für Brick-and-Mortar-Modelle haben. Ja, mit Fabian Wittlehm, jemand, der halt quasi auch in der frühen Phase bei Numa dabei war, bei Newsoil dabei war, also schon mal 1-2 Brick-and-Mortar-Modelle gesehen hat, mit Meinhomes ein Real Estate-Produkt gebaut hat. Das ist natürlich das, was einen dann auch quasi so ein erstes Gefühl für Brick-and-Mortar gibt. Das ist die eine Perspektive. Und die zweite sind natürlich all diejenigen, die dann natürlich aber auch diesen an den Spott glauben, das muss man ja auch sagen, und die dann auch ein Verständnis dafür haben, dass das Ganze hier irgendwann natürlich hoffentlich eine Private Equity Perspektive einnehmen kann. Und ich glaube, nach wahrscheinlich 7 Finanzierungsrunden, die ich selber mal durcherlebt habe, kann man relativ schnell einschätzen, was das für Business Angel sein können. Das ist die eine Perspektive, aber halt auch gewisse Family Offices, die dazu sehr gut passen, deren Risikomodell auch eigentlich eher auf so ein Private Equity Case ausgelegt ist, als dann auf eine Venture Capital Case. Die habe ich mir früh probiert hinzuzuholen, konnten da, ich habe jetzt Farmer Midlane MVP Founders irgendwie früh gewinnen, haben dann DLF als Family Office mit dazu genommen, tolle Angel irgendwie für uns gewinnen können. Heute sind da ja ein paar Namen dann auch mal vom Manager mal kommuniziert worden, aber so ein Moritz Fürste, ein Felix Jahn, Roman Kirsch, alle, die jetzt irgendwie auch mal lange Venture-Szenen irgendwie Berlin vielleicht gesehen haben, aber auch mittlerweile eben nicht ausschließlich Digitalprodukte finanzieren. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man von denen lernen kann. Und auf der anderen Seite kam dann jetzt zum Beispiel in der letzten Phase, in der letzten Finanzierung dann auch schon mal den neue Sportsfund hinzu mit Epic Sports, was von ja Olli Roskopf, Johannes Kreibaum und Lukas Proseda einfach dann auch eine gemeinsame Reise ist für Freizeitsportarten. Und das sind genau die Leute, die du brauchst, die ja nicht glauben, die auch ein Gefühl dafür haben, was wie sich die Frage total richtig gestellt, wie sich dann halt auch offline von online, wie sich Venture Capital von vielleicht Brick-and-Mortar, Private-Equity-getriebenen Business Cases dann auch unterscheidet. Und das kriegt man relativ schnell raus, indem man sich mal den Cap-Table von bestehenden coolen Offline-Modellen anschaut. Lab Coffee, Newsoil sind, glaube ich, jetzt gerade so zwei schöne Beispiele davon, wie auch tolle Unternehmer wirklich gute, tolle Offline-Modelle schaffen, die, wenn ich jetzt nicht vielleicht Padel machen würde, mich auch antreiben würden. Und in dem Cap-Table merkt man natürlich schon so ein bisschen, wer da in Deutschland Lust drauf hat, Offline-Modelle zu finanzieren. Und das sind gar nicht mal so wenige, vielleicht ganz historisch dann auch betrachtet, Venture Capital Funds gewesen. Die merken, diese Welt Software und vielleicht SaaS jetzt mal ganz easy peasy mit hoher Defensibility, weil ich den Kundenkontakt habe, finanzieren zu können. Das hat sich schon in den letzten wahrscheinlich 12 bis 18 Monaten einmal dramatisch aufgeschüttet und diese Funds schauen sich jetzt natürlich auch an, wie sich in Zukunft positionieren. Zwischen ist man AI, okay, wo auf dieser Ebene? Application, Middle Layer oder man ist irgendwie Core-Infrastruktur. Kann man das mithalten? Kann man das finanzieren? Und dann auf der anderen Seite ist schon die Frage, ist Software noch richtig defensible? Schwierig an gewissen Stellen, weil sie einfach sehr schnell neu revolvierend geschaffen werden kann. Von daher ist man schon auf einer Seite, dass irgendwie Left Lane als erstes Beispiel auch ein großer Fund, das ist historisch auch gemacht, sich aber vermehrt halt auch wirklich für Offline-Modelle interessiert und jetzt mal zum Punkt kommt. Es gibt genug Business Angel, die Lust auf solche Nutzungskonzepte haben und das kann Massage sein, das kann aber auch Padel sein. Dann gibt es die ersten Family Office, zu der in ihrer Risikostruktur das auch passt, wie so ein DLF Venture aus Luxemburg mit belgischer Familie, ist jetzt ein Beispiel. Und dann gibt es spezialisierte Funds in der Regel auch für Offline-Modelle, wie ein Epic Sports, das jetzt für Freizeitsportarten ist und sich auf die zu konzentrieren. Und dann gibt es in Deutschland tatsächlich bisher noch so eine Wahrnehmung von so einem kleinen Dip, man ist noch nicht ganz bankfinanzierbar. Die Banken brauchen dann irgendwie in der Regel 1-2 Jahresabschlüsse, bis sie da richtig happy drüber nachdenken, mehrere hunderttausend Euro pro Standort vielleicht auch zu allokieren. Und in dieser Phase muss man dann entweder, schafft man es schon, den größeren Fund dann auch wirklich für sich zu gewinnen, der vielleicht eine wirklich Growth-Perspektive schon einnehmen kann. Oder man hat finanzstarke Family Offices an der Seite.
Wenn wir dabei ganz kurz bleiben, ich meine, Private Equity und Venture Capital haben wir gerade so ein bisschen ja auch, oder hast du auch durchscheinen lassen, haben wir eine gewisse unterschiedliche Erwartungshaltung. Mhm. Wie unterschiedlich ist denn, also das eine ist, ich muss mir aussuchen, hey, das sind die Personen, für die das Modell passen kann, die ich in den Gesellschafterkreis mit reinnehmen könnte. Und gleichzeitig musst du ja auch überlegen, ich habe vorher Pitch Decks für Venture Capital Cases gebaut. Jetzt baue ich einen Pitch Deck für einen Case, der vielleicht nicht klassisch Venture Capital ist. Unterscheidet sich das oder ist das Pitch Deck in sich trotzdem erstmal gleich, ähnlich?
Ja, das Pitch Deck, also ich würde ein Pitch Deck jetzt nicht signifikant unterschiedlich bauen, weil im Kern probierst du eine Story zu erzählen, dafür ist das Pitch Deck geeignet und das sollte dann sicherlich, muss es dort auch eine gewisse Risikoallokation dann auch sichtbar sein und auch eine Risikoabwägung, die du zeigst, also die bis zum gewissen Grad schneller Metriken zeigen kann. Das heißt, du bist vielleicht auch in dem ersten Pitch-Deck nicht ausschließlich auf, wir möchten diesen Markt erobern und das könnten Business Cases sein dafür oder Revenue Streams, sondern du bist halt sehr präzise auf Unit Economics pro Club Perspektive, hast eine Vorstellung davon, was du auf Profit- und Loss-Seite an Marge erzielen möchtest, Contribution-Marge oder würde ich schon EBITDA-Marge und denkst dann trotzdem relativ ähnliche Metriken. Also in dem letzten Venture, war ja Lars Jörner mit dabei von EQT Ventures, der vorher Candy Crush gemacht hat und Lars hat dramatisch häufig auf Payback-Times referenziert. Wie lange dauert es, bis der Kunde natürlich auf CRC-Seite, Kundenakquise-Seite im Softwarebereich dann profitabel amortisiert wird und amortisiert ist und wir dann natürlich sagen können, okay, ab jetzt wird's gewinnen und im Optimalfall im Software-Startup sollte die Churn-Rate oder die Dauer, wie lange ein Kunde, die Lifetime länger sein als die Amortisationszeit für Payback der Kundenakquise-Kosten. Und ehrlicherweise ist die Denkweise natürlich bei uns nicht anders. Ne? Also wir müssen uns anschauen, wie lange ist die Payback-Time für einen Club im Kern. Und das kann man sich relativ gut ausrechnen, bloß dass es bei uns natürlich schon historische Erfahrung für dieses Modell gibt in anderen Ländern mit Transparenzen über Buchungsplattformen wie Platomic, die natürlich dann auch ein gewisses Gefühl dafür geben, was das Ganze bedeutet für die Kernmetriken. Und ich glaube, der signifikante Unterschied ist, du hast einfach viel mehr Signale, warum dein Modell jetzt vielleicht kein kompletter Moonshot ist, dass du sagst, nur dann, wenn wir diese Threshold erreichen, wird es erfolgreich. Aber auf der anderen Seite auch sagen kannst, okay, es kann trotzdem so groß erfolgreich sein. Ich glaube, da verändert sich nicht eine Storyline, bloß du kannst es wirklich mit klareren Signalen anreichern. Vorher ist es sehr viel logische Herleitung und viel Vertrauen. Und das ist trotzdem logische Herleitung mit viel Vertrauen plus die Möglichkeit, Signale zu liefern, warum das Ganze dann jetzt auch keine komplette Story ist, die du einfach nur dir gut überlegst, mit losen Signalen. Und man kennt das alles, in aller früher Phase ist das natürlich viel Glaube und auch Hypothese. Das ändert sich bei dem Brick-and-Mortar-Modell natürlich schon bis zu einem gewissen Grad.
Das waren so die Kernhypothesen, die du für dich definiert hast, wo du sagst, davon wird abhängig, ob wir den Case hinbekommen oder nicht?
Na gut, also wir konzentrieren uns auch hier auf Payback-Time eines Clubs und das bedeutet natürlich in dem Szenario, dass wir sagen, wir wollen eine gewisse Marge erreichen mit einem Standort, damit wir überhaupt die Baukosten in ausreichender Zeit zurückfinanziert bekommen. Und das ist jetzt vom Ende her gedacht, also ich probiere halt dann wirklich mich in die Lage zu versetzen, wenn das Endresultat ist, dass ich eine gewisse Rückzahlzeit irgendwie erreiche, Payback-Time, dann muss ich natürlich drüber nachdenken, okay, was ermöglicht es mir? Und es gibt dort unterschiedliche Ansätze auch von unterschiedlichen Betreibern in anderen Ländern. In UK sieht man sehr große Hubs in der Regel mit deutlich mehr CapEx-Investment als in Deutschland, also die dann auch wirklich richtige Zentren bauen, die Hallen selber bauen, währenddessen man quasi dann zum Beispiel in Spanien natürlich alles sehr fragmentierte einzelne Player hatte. Und da haben wir natürlich die Hypothese Innenstadtlage von Bestandsgebäuden in der Regel, die wir quasi umbauen und dann in Kurzhand bringen. Da kann man relativ gut, relativ klar sagen und präzise sagen, in welcher Range wir auf Kostenseite da auch liegen werden. Und damit weißt du auch recht schnell, okay, was könnte eigentlich ein Blocker sein, dass ich diese Marge nicht erzielen kann? Also liegen wir so weit außerhalb, dass das eigentlich schon extremen Aufwand bedeuten würde, dass Kunden sich davon überzeugen lassen, zu uns zu kommen. Wenn wir die First Choice, weil es einfach quasi ganz klar offensichtlich der zentrale Club ist. Und dann gibt es aber natürlich höhere Mietzinsen. Das ist die Abwägung, die man eigentlich auf Profit- und Loss-Seite die ganze Zeit macht. Wie weit wollen wir da ins Risiko oder eben nicht Risiko gehen? Und das bemisst jeder so ein bisschen anders. Für uns ist es halt zentrale Lage, ist diese First Choice. Als ein Beispiel sind dafür auch bereit, natürlich höhere Zinsen, höhere Mieten zu zahlen. Und das merkt man relativ schnell, wenn man sich einfach den Case durchschaut. Und ganz ehrlich, das wird mit einem Slide auf einem Pitch Deck klar. Also man versteht relativ schnell, dass Padel relevant ist. Man versteht relativ schnell, dass es auch klare Herausforderungen gibt, warum Padel noch nicht in der wirklich weiter fortgeschrittenen Phase ist. Wir haben anderes Baurecht. In Schweden konnte irgendwie Outdoor Courts mal an jeder Stelle gebaut werden, was deutlich loser war. Das ist in Deutschland nicht in gleicher Form möglich. Du hast einfach wirklich harte Auflagen dafür. Du musst einen Bauantrag stellen in Vielzahl. Und das ist natürlich alles Blocker, dass sich so ein Sport auch ausbreitet. Wenn man das aber gelöst bekommt, dann ist es natürlich ein Riesenpotenzial, dort halt präsent zu sein. Und darauf habe ich mich mehr konzentriert. Das heißt, welche Nuss müssen wir knacken, Locations in zentraler Lage finden, entwickeln und dann auch wirklich nachhaltig betreiben können mit tollem Service. Und das wird dann einmal klar, wenn du dir die P&L-Planung und die CapEx-Planung auf Pitcheck anschaust, dass das eigentlich so der volle Fokus, dass es da den vollen Fokus bedarf.
Wissend, dass du dich vorher nicht so viel mit Bau beschäftigt hast, hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt. Wo ist für dich der schmale Grat aus, ich muss das Thema selbst vollumfänglich verstehen, um es abgeben zu können, versus ich kann auf Experten vertrauen und die mit reinnehmen, dass die ihr Ding machen und das wird passen?
Gut, ich hatte zwar nicht viel mit dem Bau zu tun, aber mein Papa ist Fliesenleger, von daher war ich mein Leben lang konfrontiert mit diesen Themen, ohne dass ich dafür eine tiefe Leidenschaft entwickeln konnte und immer nur großen Respekt davor hatte, wie man das über Jahrzehnte durchhält, dort auf einer Baustelle tatsächlich zu agieren. Und das zollt mir unglaublich großen Respekt ab. Aber jetzt für die Betrachtung, ich glaube, wie bei allen Themen, es geht nicht darum, dass ich der beste Experte für die ganzen Lösungen bin. Das kann ich nicht sein, das werde ich nicht sein und das sollte ich und will ich auch gar nicht sein, weil dafür gibt es dann genau diese Experten. Ich glaube, es ist aber wichtig, bei den Problemstellungen und Fragestellungen ganz, ganz tief drin zu sein. Also die Fragestellung, die halt so ein Club aufwirft, ist halt Flächeneffizienz, ist Modulauswahl, Featureauswahl, ist dann tatsächlich Maximalbudget, sind finale Konfigurationen zwischen Materialauswahl A und B. Das Ganze kann sich einfach mal vor 5-7-fachen, wenn ich das falsche Material wähle, entweder in Maintenance aufwenden oder in, man muss es nochmal neu machen, weil irgendwas reißt, bis hin zu, okay, es ist alles zwar perfekt, aber es ist einfach viel zu teuer. Ich glaube, das sind die Fragestellungen, wo man halt einfach ganz, ganz klar, und das sind die Kern-Business-Fragestellung, in dem man ganz tief im Detail drin sein sollte. Und ich habe probiert halt, gemeinsam mit den Partnern eine Balance zu finden und auch eine Ebene zu finden, dass wir das fair und gemeinsam diskutieren können. Weil nur so schafft man etwas, was halt quasi vielleicht noch nicht gedacht wurde. Und habe ich die beste Antwort dafür, wie der Bodenaufbau dann erfolgen muss? Habe ich gar nicht. Aber ich muss nur mir bewusst darüber sein, dass der Bodenaufbau Teil einer Problemstellung ist. Und ich muss das Risiko, in dem Fall das finanzielle Risiko oder den finanziellen Aufwand, klar genug bemessen, damit ich verstehe, zerstört das Geschäftsmodell halt nicht. Und da muss ich ganz, ganz tief drin sein. Aber auch wie bei allen anderen Sachen, und das gilt auch teilweise für Antworten im Hospitality, im Service-Konzept, das gilt auch für Antworten im Financial Model, bin ich nicht derjenige, der dann vielleicht auch, sehe ich auch meine Rolle nicht. Ich muss der Enabler sein, dass alle dem wirklich als Experten den besten Job machen können. Und ob es jetzt ein externer oder ein interner Partner ist, ob es ein Teammitglied ist, was neben mir im Büro sitzt, oder der externe Partner, der auf der Baustelle ist, der muss von mir in gleicher Art und Weise enabled sein. Und wenn das nicht kann und er dann falsche Entscheidungen getroffen hat, aber weil wir ihn nicht ausreichend enabled haben, zum Beispiel ein Budget mitgegeben haben oder ausreichend kontrolliert haben oder Prozesse eingeführt haben, dann ist das erstmal mein Verschulden, auch meins und explizit mir als Basti. Oder ich als Basti muss das halt im Griff haben. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, auch der Unterschied, was mir dieses scheinbar andere Geschäftsmodell aufgezeigt hat. Es ist im Kern gar nicht so anders. Die Lösungsansätze, die du wählst, aber wenn du einen Club entwickelst, machst du dir darüber Gedanken, welche Features du reinnimmst. Hast dann Experten, die einmal Architekten das planen, Genehmigungsplaner, die dann auch sich angucken, ob man das so darf. selber jetzt auf Tech übersetzt, ist es dann vielleicht Produkt und Design. Und dann hast du, würde man jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber baust du irgendwie eine datencompliante Integration, da hilft dir schon mal vielleicht ein Data Engineer und hilft dir vielleicht schon mal der Backend Engineer in der ersten Konzeption, dass du es klug bauen kannst, auch wie es sein sollte. Und dann geht's in die Realisierung und das ist dann einmal das Tech-Team und auf der anderen Seite ist das Bauteam und da hast du regelmäßig ein Check-in und beidseitig, die Leute müssen ein Verständnis dafür haben, was Probleme sein können, die auftreten könnten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die Antwort unterscheidet sich, aber die Fragestellung darf sich nicht signifikant unterscheiden und ich muss tief in der Fragestellung drin sein und für die Antworten gibt's ganz kluge Menschen, die da viel, viel besseres Gefühl für haben, was das denn sein könnte. Aber ich möchte mit ihnen gemeinsam abwägen, ob das denn zur Lösung passt oder zur Fragestellung, die ich innerlich habe und muss man sagen, bin ich bisher auf sehr tolle Partner gestoßen, die das mit uns dann auch in den Details ausarbeiten, sich Gedanken zu machen und dann auch entwickeln.
Wenn wir mal noch trotzdem wieder beim Thema Team bleiben, weil es am Ende ja gerade in dieser frühen Phase trotzdem ein großer Bestandteil ist. Du hast davor ja auch schon ein Team gebaut von bis, wie viel wart ihr in der Spitze bei?
Kann ich gar nicht genau sagen, weiß ich nicht ehrlicherweise. Ich würde jetzt sagen, mit der Studienfinanzierung gemeinsam müssen wir so bei 45 mit Partnern gewesen sein.
Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn du jetzt über Teamaufbau nachdenkst, dann ist ja häufig so ein bisschen der Mix aus, wie denke ich über Senior versus Junior? Ich meine, häufig darüber echauffieren sich ja dann doch immer viele Gründer, dass viele VCs einfach sagen, hire mal so Senior wie möglich. Ja. Was ist so der für dich, wenn du jetzt über Team nachdenkst, der Sweet Spot ist falsch, weil auch das ist nicht black and white, aber wie entscheidest du, wie seniorig oder juniorig du das Team jetzt weiter ergänzt oder generell besetzt, um da eine Konstellation zu schaffen, die auch als fester Kernbestandteil halten kann und wachsen kann?
Ja, also dazu muss ich sagen, ich glaube, da würde ich jetzt gerne einfach mal die zwei Welten, glaube ich, einmal aufzeigen. Ich denke, ich hätte irgendwie mit der Studienfinanzierung und dem Team bei Owen einfach ein tolles Team, was ausschließlich die große Herausforderung hatte der Klarheit im Geschäftsmodell, weil wir halt total in der Product-Market-Fit-Phase jetzt zum Schluss dann beim Bankprodukt, wo wir gesagt haben, okay, wir glauben nicht, dass das als einzelne Bank ausreichend groß werden kann. Das hat unglaublich tolle Social Features, die wir neu gefunden haben, aber das ist jetzt gerade nicht das, was das Markt-Timing auch braucht. Und das ist eine super wichtige Erkenntnis, dass die Klarheit tatsächlich das maximal aus den Personen rausholen kann. Und wir haben natürlich in dem Case, den wir jetzt auch über heute jeden Tag denken, haben wir sehr schnell große Klarheit davon, was wirklich wichtig und sinnvoll ist, was wirklich völlig irrelevant und auch gar nicht positiv treibend ist. Und diese Klarheit lässt einen auch klarer sehen bei Teammitgliedern. Das muss man auch sagen. Weil in unserem Fall geht es um wirklich klare, harte, konzentrierte Execution. Den Leuten zuhören, wenn sie in den Clubs sind. Was sind wirklich signifikante Anpassungen, die wir auf Dauer machen müssen, damit die Clubs ein vielfach besseres Spielerlebnis noch liefern, auch im Kern. Was fehlt uns im Prozess? Was fehlt uns auch, weil wir unglaublich viel anstoßen, damit wir damit auch Schritt halten können? Also in dem Pace, das ja auch nachdrücklich für alle Parteien, mit denen wir verbunden sind, vielleicht erstmal loser in der frühen Phase und irgendwie ein bisschen fester dann in der späteren Projektphase, dass wir damit auch Schritt halten können. Ich glaube, mit der Klarheit kann man schon deutlich schneller sagen, die Person passt, weil sie bereit ist, auf der einen Seite diesen Pace zu gehen. Das ist weder noch eine Senioritätsfrage, sondern es ist einfach eine Haltungsfrage. Habe ich da Lust drauf? Passt das zu mir und meinen Lebensumständen? Und es ist völlig okay, wenn es nicht passt. Dann ist das genau der Rahmen, den man gemeinsam finden wollte. Und wenn es passt, dann halt Vollgas auf enabled werden, Verantwortung tragen. Und das ist, glaube ich, die zweite Ebene. Ne? Also hat jemand die persönliche Einstellung, wir reden hier von Sport, hat jemand die wirklich persönliche Einstellung, hier das Maximale rausholen zu wollen, wollen einen Champion bauen und damit muss man natürlich in der Lage sein, dann auch irgendwie gewisse Art und Weise Sachen anders zu verschieben und auch schneller voranzutreiben. Und dann ist die zweite Frage, traue ich das der Person zu? Und da merke ich ja, dass gewisse Senioritäten sicherlich notwendig sind, aber auch, wenn man Klarheit schafft, auch nicht ein exklusiver Rahmen bildet. Ne? Also ich glaube, davon habe ich mich ein bisschen deutlich mehr verabschiedet von heutigem wirklich Wissensstand, wenn die Sachen sehr schnell gecatcht werden können mit einer Klarheit im Prozess, auch, dann ist die Person da, die die höchste Motivation hat, dort das Ganze auch zu gewinnen, meistens die bessere. Und die ruft bei mir wahrscheinlich auch häufiger den Hell-Yes-Moment vor. Würde ich jetzt gerade jemanden ausbilden wollen für eine Sache, die ich nicht kenne, die ich mir nicht zutraue, also würde ich jetzt selber gerade gerne Fundamentarbeit von null verstehen wollen und sage, dafür passt eine juniorige Person. Nein, aber da sind wir auch auf der vollen finalen Realisierung, wo es dann die Expertise braucht, die wir meistens tatsächlich gar nicht jetzt für die Bauteile, also die auch meistens gar nicht auf unserer Seite liegen. Ne, dafür haben wir dann die Partner, die diese Expertise haben. Wenn wir es wirklich ins feste Team reinholen, geht es ja vor allem darum, Grundlagen zu schaffen, Grundlagen zu monitoren und dann halt auch wirklich transaktional Projekte zu gewinnen, zu realisieren. Und da ist es eine ganz große Haltungsfrage, eine viel größere als eine wirklich letztendliche Skillfrage. Muss man auch sagen, wir haben dort jetzt 1, 2, 3 tolle Praktikanten gehabt, die alles outperformen haben, also die da sich teilweise Automatisierung gebaut haben, wie eine Antwort als E-Mail an und Dokument instant erstellt wird. Und das ist eigentlich den Drive, den man braucht, ja, weil Wissen ist heute gar nicht mehr so krass. Die Limitation, klar, ist jetzt keine sonderlich kluge Aussage, aber es geht mir vielmehr um das Gegenstück. Es ist vielmehr die Methodik, weiterzugehen, wenn man es nicht weiß. Und dafür brauchst du eine gewisse Haltung und auch ein gewisses Anspruchsdenken. Und das merke ich ab einer gewissen Grenze, wenn man sagt, 2 Personen sind gut, wirst du dich immer für die entscheiden, die da deutlich mehr Drive hat und deutlich ambitioniert ist. Und das merke ich mehr. Es ist weniger eine Wissensfrage als eine Ambition und wirklich methodische Fähigkeitenfrage.
Jetzt kennst du Unicorn Bakery wahrscheinlich besser als viele anderen da draußen, weil wir doch sehr viel Zeit verbringen und viel über Dinge gesprochen haben.
Wofür habe ich auch wirklich jede Folge natürlich gebannt verfolge.
Und zumindest bei Spotify auf gehört klickt, dass ich, wenn ich es kontrolliere, nicht rausfinde, was er gehört und was nicht. Nein, aber so, wenn ich jetzt irgendwie persönlich sage, ich stoße an meine Limits, was glaube ich irgendwann doch zeitnah mal der Fall sein wird, und muss mir Gedanken machen, wie ich erweitere und wahrscheinlich erstmal mit einer relativ generalistischen Person, die mir Dinge abnehmen kann. Mhm. Und in einem Business, was ja trotzdem irgendwie von mir getrieben ist. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Fragen, die ich mir stellen sollte, um herauszufinden oder also um diesen Prozess zu gehen und zu sagen, okay, von ich brauche eine Person bis ich stelle auch wirklich jemanden ein?
Nun, also ich glaube, der große Unterschied ist, wenn wir waren auf einer Wanderung, da waren ein paar Leute aus dem Immobilienbereich dabei und die haben die fast eine ähnliche Frage gestellt, tatsächlich ja für sich und sagen, irgendwann möchte ich das Ganze unabhängig von mir aufstellen und was ist eigentlich so der Ansatz, der da irgendwie funktioniert. Ich glaube, das geht natürlich auch nicht bei jedem Modell endlos. Ne? Also ich glaube, du hast natürlich jetzt einen tollen Rahmen, dass es ja hier um unglaublich viel Wissen und tolle Einblicke geht. Und du stellst natürlich besonders kluge Fragen, aber die Frage ist, wie was macht dein Geschäftsmodell jetzt gerade erfolgreich? Ne? Und die Frage ist wichtig für den Prozess, weil wenn du hier einen Blick drauf wirfst, ist es die Frequenz an Interviews, das ist die Gäste, deren Namen dir eine gewisse Reichweite bringen. Als Beispiel ist es die Verfügbarkeit von Wissen, die du eigentlich tatsächlich hier gerade in einer auditiven Form hast, die aber eigentlich gar nicht accessible ist. Also diese Fragestellung ist natürlich total treibend davon, das Ganze dann irgendwie auch zu bewerten, wie ich einen Prozess aufsetze, weil es gibt teilweise Rollen, die jetzt ein bisschen generalistischer sind, wo ich die Erwartung habe, dass es über diese erste Fragestellung von ich execute einfach nur hinausgeht, wo ich möglichst viel offen lasse und sehen möchte, wie gut ist die Person geht die Person mit Inconvenience um. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Erweiterung des ganzen Rahmens geht, dann würde ich dir jetzt mal ganz kurz unterstellen, um einfach eine Annahme zu treffen, dass es sicherlich eine Person wäre, die insbesondere alles Operative abnimmt. Alles, was Vorbereitung, Nachbereitung, Koordination des gesamten Contents, Aussteuerung und wahrscheinlich auch selbst hier bis zur Einstellung der Mikros, die das Ganze abnimmt. Damit du dich voll darauf konzentrieren kannst, vielleicht diesen einen Teil, den Kreativteil und der die Nuance ausmacht, zu ownen weiterhin. Und wenn das meine Fragestellung wäre, um das jetzt mal kurz dabei zu bleiben, dann würde ich ganz knallhart die Person genau in dieses Setup bringen, zu sagen, okay, wir machen mal hier einen Test-Case. Wie gehst du es an? Zeig mir mal alles, was du jetzt machen würdest. Es gibt kein richtig oder falsch. Im Endeffekt wollen wir einen Podcast zusammenstellen. Ich kann dir nochmal sagen, wie du das besser machst. Aber du möchtest ja sehen, ob die Person alleine eine Lösung findet. Und ganz häufig hat man so ein bisschen die Scheu, dass man möchte das universell erklären und dann lässt man nicht diese White Spaces offen. Und ich probiere dann möglichst viel, diese White Spaces zu liefern. Weil im Zweifelsfall, und das kriegt man ganz schnell mit, fühlt sich die Person so unwohl, dass sie alleine droppt. Und das ist auch fair. und sagt, das passt gerade nicht zu mir, das ist nicht richtig, ich brauche da mehr Guidance, ich brauche da mehr Struktur. Aber wir wissen beide, dass es schon ein klarer Skill ist, Whitespots lösen zu können und auch besser machen zu können. Und ich glaube, das würde ich dir jetzt unterstellen. Die Person muss möglichst unabhängig arbeiten können und da für dich das Ganze denken. Von daher würde ich sagen, nach dem ersten Bauchgefühl sofort in eine Challenge geben, die gemeinsam eine Problemstellung wirklich notwendigerweise zu lösen hat. Nicht mal theoretisch und zeig mir mal den Weg auf, wie du es machen würdest, weil da kommt die Person in den Dead End und sagt so, ja, aber guck mal, bis dahin habe ich es ja geschafft. Sonst sagen, okay, ist gleich ein 2-Stunden-Interview, bitte, hier sind die Kameras. Weißt du nicht, ist kein Problem. Gibt genug YouTube-Videos dazu, vielleicht sind 2 Stunden zu kurz, aber morgen ist das Interview, find's raus. Bin mir ziemlich sicher, dass du klug genug bist, das hinzukriegen. Und das ist für mich mittlerweile der Weg, vielmehr die Person wirklich kommen zu lassen, machen zu lassen, als dann den Rahmen vorzugeben, wo sie sich dann ja eigentlich landen möchte. Weil das probiere ich jetzt auch und da muss man sich selber, wenn man unternehmerisch aktiv ist, muss ich mich zumindest selber ganz schön zusammenreißen, nicht immer den Lösungsweg aufzuzeigen bei allen Sachen, sondern dann auch, wenn man Personen probiert, zumindest über die Reise mitzunehmen, ganz klar zu sagen, hey, du kannst jetzt erstmal nicht auf die Nase fallen. Ich möchte aber von dir, dass du eine Lösung lieferst. Und wenn du sagst, du schaffst keine Lösung zu liefern, dann kommen wir nicht zusammen. Aber wenn du schaffst, eine Lösung zu liefern und ich kann dir vielleicht sagen, so würde ich sie verbessern, dann kriegen wir das hier gut hin oder wir kennen Leute, die uns helfen, das zu verbessern. Das ist gar kein Thema, aber du kriegst alleine Sachen hin und das würde ich dir hart unterstellen, dass du das genau brauchst, eine Person, die das also einfach alleine schon mal besser macht, weil so bist du losgelaufen und du wirst sicherlich mit niemandem umgehen können, den du hier jede Art von Handbewegung selber beibringen musst und der nicht bereit ist, sich selber die Sachen beizubringen. Und deswegen würde ich die Person möglichst stark und klar ins kalte Wasser werfen. Bei uns als Community Leader zum Beispiel, ich finde, Lorraine macht das richtig gut mit den Community Leadern. Und das ist auch toll. Und es ist auch bisher von den bestehenden Teammitgliedern unglaublich appreciated. Wir machen halt immer eine Probeschicht gemeinsam. Und klingt so offensichtlich, aber gerade mit einer vielleicht Berliner Denkweise, wo man eine gewisse Scheu hat vor Arbeit, in dem Fall, dass man Leute das ja erzwingt oder aufdrückt, finde ich es total cool, dass die Leute einfach so offen für den ganzen Sachverhalt sind und sagt man, hey, wir machen derzeit eine 6-Stunden-Schicht zusammen. Wenn es dir nicht gefällt, bist du halt jederzeit, darfst du gehen. Das ist halt, hilft uns ja nicht, wenn wir das hier durchziehen, aber du sollst sehen, ob du es gut findest, auch hier den ganzen Teil zu machen, nicht nur cool findest, bei Fabi dabei zu sein. Das gibt's, diesen Sachverhalt. Und das ist tatsächlich gerade so ein bisschen, das nimmt die Leute raus, die tatsächlich nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, den du aber eigentlich brauchst.
Ich finde es spannend, weil wenn ich so selber zurückgucke auf meine letzten Jahre, dann habe ich immer einzelne Teile aus meinem Gesamtprozess genommen, die mich entweder sehr viel Zeit gekostet haben oder genervt haben oder wie auch immer, die aber gemacht werden mussten und habe die über Freelance ausgestattet, was ja total fair ist und was auch in manchen Bereichen wichtig ist, weil selbst eine ganze Persona, entweder brauchst du es nur fractional und brauchst gar keinen Vollzeit oder so, es ist einfach halt dieser eine Schritt, wo du wirklich jemanden brauchst, der richtig gut darin ist. Und jetzt merke ich so langsam, dass selbst der ganze Overhead, also alles andere, so unfassbar viel wird, dass ich manchmal einfach auch morgens aufstehe, nicht weiß, wo ich anfangen soll und wie ich priorisieren soll, weil ich dann irgendwie so den Mix aus Kreativer und Abarbeit nicht so gut hinbekomme. Und es ist ganz spannend, sich da selber zu beobachten und zu sagen, okay, es ist jetzt wohl nicht, also auch wenn ich trotzdem forward-looking irgendwie weiter denke, versuche ich trotzdem einzelne Prozesse zu nehmen und zu sagen, wen finde ich dafür, anstatt irgendwie zu sagen, ah nee, eigentlich bräuchte ich mal irgendwie eine ganzheitliche, also richtig schwierig jetzt diesen Switch zu machen nach jahrelang.
Glaube ich voll. Aber ich glaube, das Schöne daran ist, dass du bist ja einmal die Sachen durchlaufen und ich glaube, das ist auch das Schwere, was man vielleicht so mit dem ersten jetzt mal kurz noch einmal auf den Paddelcase und auf die Paddelperspektive bezogen, ne? Da habe ich noch nicht einen Offline-Club gesehen. Das heißt, ich musste natürlich schmerzlich gewisse Sachen, vielleicht auch beim ersten Mal teuer bezahlen. Das musstest du über deine gesamte Reise auch. Gewisse Sachen immer wieder, die man halt mit viel Zeit oder viel Aufwand oder leider auch mal Geld dann wirklich übernehmen muss. Und spannend ist es doch dann aber, wenn du das Gefühl hast, du hast selber so ein kleines, ja, okay, verstanden. Das war richtig scheiße, aber jetzt habe ich diesen Punkt einmal erreicht, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich bin so Herr der Sache. Und wenn du den erreicht hast, den halt zu nehmen und dann zu standardisieren. Den zu nehmen und zu standardisieren. Es geht nicht um Automatisierung, es geht da erstmal um die Standardisierung und dann jemanden halt Stück für Stück von dem granularen Punkt immer weiter ausweiten zu lassen. Ich habe eben Praktikanten erwähnt, der Lilly, die bei uns das halt wirklich dann auch vereinnahmt und auch man das Gefühl hat, sie ist jetzt irgendwie schon monatelang mit dabei. Das ist halt einfach das Wertvolle. Aber man darf nicht erwarten, und das ist vielleicht noch so eine wichtige Perspektive, die ich vorhin in meinem viel zu langen Monolog ausgelassen habe, dass du dieser Unterschied zwischen Skill und Will ist ja immer eigentlich die Kernfragestellung. Der kommt dann natürlich dadurch, ob die Person A schnell genug natürlich die ganze Zeit irgendwie bereit ist zu adaptieren und natürlich den ganzen Prozess dann irgendwie auch durchzuexekuten. Aber um ganz, ganz, ganz ehrlich zu sein, das ist ja auch alles nicht unbedingt immer großes, großes Hexenwerk. Und es geht vielmehr darum, ist sie bereit, über diese eine Grenze rauszugehen? Und ich glaube, jetzt bei dir ganz, ganz, ganz speziell gesprochen, ist jemand bereit, halt einfach wirklich die Persistenz zu haben, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen. Und daneben sind Personen relativ schnell, haben halt die Angst davor, anderen Menschen scheinbar weh zu tun, obwohl es eigentlich die Mindesterwartung ist. Und ich glaube, sich darauf zu konzentrieren, jemanden zu finden, der das mit voller Konsequenz tut und auch für dich tun kann, wenn du mal gerade nicht hinschaust, das ist eigentlich so der große Wert, den du ja schaffen möchtest. Und da ist jetzt eine seniorige Person nicht unbedingt immer die, die das auch in aller Gänze tun kann, will und sollte. Oder die vielleicht nur deswegen prädestiniert ist. Also ich glaube, da zu schauen, auch ob jemand da die volle Konsequenz ziehen kann, wäre wertvoll.
Also Stand jetzt, wo wir aufnehmen, es gibt diese Stellenbeschreibung noch nicht, aber vielleicht habe ich sie bis dahin live. Aber ich brauche eine solche Person. Das heißt, sollte sich jemand angesprochen fühlen, könnt ihr mir sonst LinkedIn, Fabian-Tausch oder fabian@unicornbakery.de schreiben. Ansonsten wird bestimmt noch eine Stellenanzeige live gehen.
Ja, müssen. Hast du ein cooles Setup, also auch das jetzt mal aus der hier internen Sicht im Studio. Es ist halt eine harte Ops-Perspektive und die ist wichtig. Ja, also die ist halt einfach, die ist unglaublich wichtig für das, was du hier tust. Von daher, ich kann nur ganz ehrlich sagen, das ist kein repetitiver Job und ich glaube, das ist auch der positive Trigger im Kopf, den man da vielleicht mal bei sich selber setzen sollte. Es ist richtig schnell Ramp-up für gute Exzellenz schaffen.
Ich glaube, wenn wir mal wieder den Sprung zurück zu Pardell machen und zur Mitte, dann müssen wir natürlich irgendwie trotzdem so ein bisschen über Visionen und Hypothesen sprechen, die du auch zum Teil schon angesprochen hast. Du hast gesagt, der große Milestone ist größter Player Europas oder erstmal so erster großer Milestone, so größter Anbieter Europas. Du hast gesagt, das ergibt eine relativ klare Zahl an Courts, eine relativ klare Zahl an Clubs. Gib mir mal eine Dimension. Wie viele Courts musst du grob live haben? Stand heute. Könnte sich ja ändern, weiß man ja nicht. Aber um Europas größter Anbieter zu werden.
Ja, und das wird sich auch ändern, das ist auch richtig gut so. Also das ist auch, glaube ich, der Trend, die Perspektive, die wir natürlich irgendwie auch einnehmen. Also das, was bei uns dranhängt, sind da irgendwie über 30 Anlagen. Wir avisieren eigentlich 30 bis 40 Anlagen dort auf die Beine zu stellen. Ob uns das gelingt, das finden wir alle gemeinsam raus. Ja, das ist nicht Gott gegeben. Das bedarf ganz viel intensive Zeit und das bedarf auch einfach immer richtig gutes Timing bei all den Sachen, die da irgendwie zusammenkommen müssen. Aber da liegen wir dann in so einer Größenordnung und das sind dann halt, glaube ich, kann man sich selber ganz gut ausrechnen, wenn es ein paar, wahrscheinlich nicht nur ein Court pro Club ist, sondern vielleicht 6 bis 7, dann kommen da schon ein paar Courts hinterher, die dafür notwendig sind. Das ist eigentlich, glaube ich, so die Größenordnung, die wir jetzt gerade denken, die wir anstreben, als gemeinsames Team auf jeden Fall auf die Beine stellen zu können. Hat unglaublich positive Synergieeffekte, hat aus meiner Sicht für den Spieler als auch für den Eigentümer unglaublich große, wertvolle, bringt es unglaublich große, wertvolle Vorteile, dass man in der Lage ist, an verschiedenen Standorten innerhalb einer Stadt, wie wir es jetzt in Düsseldorf machen, wie wir es in Hamburg haben gerade, von da an Düsseldorf auf beiden Rheinseiten, in Hamburg auf beiden Alzerseiten, dann mit einer Mitgliedschaft in Zukunft spielen zu können, glaube ich, dramatisch dran. Und ist, glaube ich, dann auch für den Eigentümer eine gewisse Konfidenz, dass man das vielleicht nicht zum ersten Mal macht. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine gewisse Größenordnung, die dort einfach nochmal andere Möglichkeiten auch für die Spieler schafft. Die machen wir das ja im Endeffekt. Und da bin ich einer der Ganzen. Und wenn ich selber nicht schaffe zu spielen, weil kein Court frei ist, dann ist das ganz schön aberwitzig vielleicht im ersten Moment, aber zeigt uns auf jeden Fall, dass wir da noch ein bisschen was auch zu tun haben, ehrlicherweise.
Wenn wir uns jetzt mal, also ganz kurz für alle, die sich das Kopfrechnen sparen wollen, sind so um die 200 Courts. Aber wenn wir dann mal einen Schritt weiter denken und sagen, okay, das ist ja irgendwie der erste Schritt, das ist der erste Milestone. Was ist denn jetzt Stand heute, wenn du mal eine Dimension geben musst und sagst, okay, wir wollen das ja 10 Jahre lang bauen. Mhm. Wenn du und wissend, dass jeder Businessplan in sich irgendwie auch viel ist, ja, wird schon irgendwie passen. So, da muss eine Zahl stehen und irgendwie muss man da hinkommen. Aber was sagst du denn, wie viele Courts kann man in zum Beispiel Europa bauen oder was ist denn realistisch in 10 Jahren zu bauen, wenn man sagt, okay, wir wissen, der erste Club wird ein bisschen brauchen, der zweite wird auch noch ein bisschen brauchen, der dritte einfach nur, also die ersten 3 sind ja live, aber die brauchen einfach natürlich eine andere Anlaufzeit, weil man sich erstmal da reinfinden muss, das Team bauen muss und so weiter. mit welcher, also wie denkst du darüber nach? Was glaubst du, wird ein Szenario, wenn die Hypothesen, die du im Kopf hast, so aufgehen und sich beweisen lassen? Wo kann das Ganze hinführen?
Also das Schöne ist, dass unsere Clubs nicht brauchten, bis sie angelaufen sind. Das muss man auch klar sagen. Und
ich meine auch mehr Realisierung von, wir wollen den machen bis...
Voll richtiger und valide Betrachtung. Es braucht ein gewisses Construction Time. Aber das Spannende ist halt, dass sie wirklich auch in der Ramp-Up halt sofort da sind. Und das ist, glaube ich, ein tolles auch Zeichen, ein toller Proofpoint irgendwie für die grundlegende Auswahl. Nun, also der Markt ist so unglaublich dynamisch. Ich glaube, man kann sich ungefähr ausrechnen, dass man, der spanische Markt ist so der natürlich erwachsenste Markt, weil der Sport dort sich so wirklich in der Breite auch entwickelt hat. Vielleicht nicht kommerziell am stärksten, aber der auf jeden Fall einfach als Volkssport unglaublich stark über die letzten 60 Jahre. Und mit der Kernbetrachtung kann man schon sagen, okay, es gibt da eine gewisse Metrik, unter anderem wahrscheinlich Quarts pro Million Einwohner, die man sehen könnte. Und da muss man anschauen, wie die Sättigung einfach sein wird. Ich glaube, perspektivisch in Europa wird schon ein Potenzial drauf geben, dass man das noch die nächsten wahrscheinlich 5 Jahre 30.000, 40.000, 50.000 Quarts gebaut werden. Das ist schon eine realistische Größenordnung. Wir haben genug Länder irgendwie, die da lostreten und die aber auch heute natürlich noch trotzdem in der frühen Phase sind, dass sie groß sind. Deutschland ist eines davon. Polen gibt es noch. Es gibt dann irgendwie noch natürlich alle. Und wir Ostländer, Niederlande, Belgien sind einfach schon deutlich weiterentwickelt. Frankreich hat noch ein Potenzial. Ist aber auch natürlich weiter als der deutsche Markt. Italien ist deutlich weiter als nochmal Frankreich wiederum. Das heißt, da gibt es überall noch Luft. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es klar predictable ist, wie das Ganze dann natürlich auch in den Ländern jetzt weitergeht. Also Deutschland entwickelt sich über 100% Jahr für Jahr in den Wachstumsraten. Das heißt, es ist spannend. Gar keine Frage. Ich glaube, dass man dort eine Chance hat, als einzelner Betreiber einige 100 Quarts zu bauen. Das ist realistisch. Aber es bedarf dann auch viele Dinge, die zusammenkommen im positiven Szenario. Du hast vorhin gesagt, man muss die Locations finden, man muss die Länder auch wirklich gerampt hat bekommen, aktiviert bekommen. Und dann muss man sie auch finanziert kriegen. Ich glaube, das ist schon eine große Mission, das jetzt mit mehreren 100 Standorten zu machen. Das ist ein dickes Brett, aber ist es zumindest jetzt nicht ausgeschlossen und ist auch das, was wir natürlich als Struktur jetzt anstreben, aber dafür ist die Reise ehrlicherweise auch dann noch zu lang und zu groß, das jetzt irgendwie fokussieren zu können. Das Team soll so aufgestellt sein, dass, glaube ich, wir als erstes Gründungsteam können das liefern, aber das müssen wir auch beweisen.
Wenn man digitale Produkte baut, und das kennst du auch sehr gut, dann testet man anfangs viel mit Performance-Marketing. Mhm. Und häufig ist, also es gibt viele Firmen da draußen, die größtenteils zu Beginn über Performance-Marketing gewachsen sind und dann, ob die dann jemals den Switch in Brand schaffen oder nicht, das ist dann meistens so auch ein Teil des Knackpunkts. Was würdest du sagen, ist das äquivalent dazu in einem Offline-Business?
Gar kein anderes, würde ich sagen. Also ob die irgendwann Brand switchen, ich glaube, du hast ja den großen Vorteil, dass die meisten Offline-Business halt irgendeinen repetitiven Charakter haben, schon mal intrinsisch. Und das hast du jetzt unbedingt, also ein Restaurant versus eine Studienfinanzierung ist natürlich das Restaurant deutlich repetitiver, wenn es ein gutes ist und neben meiner Haustür liegt, als wie häufig ich natürlich irgendwie mir Gedanken über Versicherung und Studienfinanzierung mache. Das war voll okay. Aber ich glaube, die Grundbetrachtung ist ja, dass wir die erste Aktivierung relativ schnell über eine Buchungsplattform hinbekommen, wie das Platomic als Beispiel oder ein Urban Sports Club oder ein Wellpass oder ähnliches. Das sind schon die, mit denen du Top-Funnel deine gute Aktivierung hinbekommst. Und dann ist eigentlich die Frage, und die stellt sich eigentlich auch bei den Digitalprodukten, in welchen Organen, viralen Loop kommst du herein? Also du möchtest ja eben nicht dieses Rad ongoing befüllt, irgendwie immer wieder weiter andrehen müssen mit weiterem Performance-Marketing. Das ist ja das Problem, von dem du gerade sprachst. Und eigentlich muss man sich im Kern Gedanken darüber machen, wie kriege ich es hin, ein organischen, viralen Zyklus zu schaffen. Und der ist halt bei uns. Wir brauchen nicht immer endlos neue Kunden, weil die Kunden an sich eine extrem hohe Retention auch heute schon haben. Ja, auch Monat 3 und 4 in gewissen Standorten eine über 50% Retention auf teilweise Week-over-Week-Perspektive, je nach Club. Das ist herausragend hoch. Und das zeigt aber etwas, dass du natürlich in dieses neue Nutzung für Woche pro Woche hast du dann teilweise halt wirklich auf der Basis total intrinsisch, ohne dass du denen das selber extrinsisch bauen musst. Wir tragen unseren Teil dazu bei. Das heißt, wir werden entsteht einen Top-Funnel genauso aktivieren, wie du es gerade beschrieben hast. Sicherlich mit Performance-Ads, sicherlich mit viralen Kampagnen, die aber hier alle nicht auf mal eine Transaktionsgruppe und auf eine Kohorte vielmehr sich runter reduzieren, sondern diese erste Kohorte, die hat einen ganz intrinsischen Viralitätsfaktor durch wieder 3 Spieler, die sie mitbringt. Und wieder 3 Spieler, die sie mitbringt. Und diese Organe natürlich, dieses intrinsische organische Wachstum hier zu befeuern, wenn die drei kommen, das erste Mal in unserem Club, die vielleicht nicht angesprochen wurden, dass sie es kacke finden. Da müssen wir da sein und wach sein und sie natürlich in die nächste Aktivität wieder bringen. Es kann ein neues Spiel sein, es kann ein Open Match sein, das kann ein Training sein, das kann ein Event sein. So sind unsere Community die da ausgebildet. Aber es soll vor allem das virale, organische Rad dann befeuern von immer wiederkehrenden neuen Nutzern. Aber wir sind jetzt nicht davon abhängig, das ist auch nicht unser erstes Ziel, Hauptsache immer wieder neue Nutzer zu bekommen. Also ganz klare Maßgabe und Perspektive ist, in der Lage zu sein, Spieler dramatisch von unserer Experience zu überzeugen, von dem Umfeld, was sich dort aufhält, von der Community, die dort aktiviert ist. Hier in Berlin, wir haben es hier gemeinsam probiert, dort einen freien Slot zu finden. Da könnte ich mich noch ermächtigen über den natürlich offiziellen Buchungsrahmen hinaus. Aber ein Event, unsere Events sind jetzt bis Mitte September schon ausgebucht. Und wir machen jeden zweiten Tag ein Event. Und das sind natürlich die Sachen, die dann eigentlich diese organischen, ich komme wieder, ich bringe vielleicht neue Leute mit, das kann ein 7 AM Club sein, das kann Late Night Paddle sein, Ladies Paddle, Blind Date, whatever, also ganz verschiedene Optionen, die da natürlich darauf einzahlen, dass das Ganze halt auch immer noch eine andere Experience ist, als vielleicht, ich war mal an einem unbekannten Ort Outdoor Paddle spielen, darauf konzentrieren wir uns ja wirklich in vollem Umfang. Und das ist dann eigentlich so dieses Top-Funnel, hole ich die Leute rein, mit durch welche Aktivierungsmaßnahmen auch immer. Bestandsplattform, Push, Pull, weil ich irgendwie präsent bin. Und dann ab dem Moment wollen wir sie aber eigentlich tatsächlich überzeugen durch die Experience bei uns im Club.
Jetzt habt ihr irgendwie, und das hast du ganz am Anfang gesagt und ich im Intro, aber einen illustren Kreis an Investoren auch über die Venture-Szene hinaus und die Angel-Szene hinaus mit bekannten Namen. Welche Rolle spielen die für die nächsten Jahre? Ist es einfach gut, die dabei zu haben? Sollen die eine tragende Rolle in der Kommunikation übernehmen? Wie denkst du darüber nach?
Gut, also wir haben das ist ein zweischneidiges Schwert. Also die Personen, die irgendwie in so einem Setup mit dabei sind und wenn sie eine gewisse eigene Bekanntheit haben, tragen dazu bei, dass das Sport ein breiten Sport wird. Es gibt Betreiber in Deutschland, die tun mehr als sicherlich wir heute bereits dafür, durch verschiedenste Brandmaßnahmen den Sport einfach in der Breite bekannt zu machen. Und ich denke, mit bekannten Personen, die da irgendwie dann auf so einer Reise als Investoren mit dabei sind, trägt man seinen Teil dazu bei, dass dieser Sport für verschiedenste Personas, so ist es vorhin angedeutet, von jung bis alt, von wirklich physisch perfekt trainiert und austrainiert, so teilweise jetzt mehrere Jahre keinen Sport gemacht, weil man krank war oder was auch immer, und sich langsam wieder bewegen kann. All diese Personas können irgendwie eine Rolle spielen, irgendwie auch bei uns tatsächlich in den Clubs, in den Events und sind also Teil dieser Gesamtcommunity. Und wir glauben, dass man natürlich damit schon seinen Teil dazu beiträgt, diesen Sport zu aktivieren, damit es ein breiten Sport werden kann. Und ich glaube, es wird dramatisch ein breiten Sport, weil es hat unglaublich tolle, und ich rede viel von Metriken, weil ich merke, dass ich nach meinen ersten Reisen von vielleicht sehr storygetrieben viel stärker intern auf die Detailzahlen bin und darauf noch viel fundierter Entscheidungen treffen möchte. Und dieser Sport hat einen unglaublich hohen Hook, schnelle Hook, sehr einfach zu spielen. Man kann, wie du hast vorhin gesagt, innerhalb der ersten Stunde eigentlich ein gutes Gefühl dafür bekommen und eine unglaublich lange Retention, nachweislich. Wenn du es einmal gespielt hast, gibt es wenige Leute, die sagen, ich fand es eine richtige Katastrophe, ich werde nie wieder in meinem Leben spielen. Und da gibt es andere Schlägersportarten, bei denen das der Fall ist. Und wenn die Aktivierung natürlich umso besser funktioniert durch Personen, die bekannt sind, ist das nur zuträglich und sicherlich ist das eine Hypothese. Wollen wir unsere Kommunikation auf den Rücken von solchen auch wirklich tollen Personen austragen? Nein, ich glaube, das wäre dann auch zu dünn. Es ist aber vielmehr, wir können, glaube ich, auch echt gut was von den Leuten lernen. Das muss man auch sagen. Also es geht mir gar nicht in erster Linie um die externe Betrachtung irgendwie von uns als Marke, sondern vielmehr um die externe Aktivierung des Sports. Das ist die eine Betrachtung. Und die zweite Betrachtung ist dann, die haben auch gewisse Sachen richtig, richtig gut gemacht. Ja? Man muss nicht immer mit dem gesamten Lebenswerk einhergehen und wie sie sich damit identifizieren können. Darum geht es aber mir intern noch nicht, sondern es geht mir vielmehr darum, zu verstehen, was sie richtig gut gemacht haben. Und verschiedene Aspekte davon werden uns unglaublich weiterbringen. Und das ist, glaube ich, so die große Perspektive darauf. Ich glaube, die werden eine große Rolle spielen, jeder davon, der irgendwie auch im gesellschaftlichen Kreis ist, weil wir die ja auch alle sehr explizit ausgewählt haben und irgendwie echt ein gutes Gefühl entwickeln wollten dafür, was sie als zusätzliche Expertise reinbringt. Kann Real Estate sein, es kann aber auch eben der gesamte Kreativpart sein. Das ist etwas, was ich tatsächlich noch viel wertvoller finde, was nach außen gar nicht immer so transparent ist. Aber jemand, der ein paar Millionen Follower hat, der macht eine Sache richtig gut und man muss, glaube ich, nur ganz genau und präzise genug verstehen, was es ist. Und dann kann man daran, ich persönlich, wir als Team, wir als Unternehmen halt natürlich dran wachsen.
Wenn du jetzt so zum Abschluss in der Episode Gründern und Gründerinnen, die jetzt zuhören, noch was mit auf den Weg geben möchtest, kannst du ja überlegen, ob das eher Learning aus den letzten Jahren ist, ob das irgendwie so, wie du die aktuelle Situation wahrnimmst, was sich gerade so tut. Was wär's?
Ich würde jetzt super gerne wissen, was ich beim letzten Mal gesagt habe, aber ich bin total der Freund davon, hört auf euren Bauch, also auf euer Bauchgefühl. Das gilt für die meisten Sachen. Mit Partnern, mit denen ihr irgendwie probiert zu interagieren, mit Co-Foundern, seid nicht zu sehr rationalisiert, also auch rationalisiert darauf, tolle Uni oder das schon gesehen. Probiert ganz, ganz, ganz klar auf euer Bauchgefühl zu hören und pusht dann bis zum Maximum. Ich glaube, da wird was Gutes draus entstehen, aber ziemlich häufig, wenn man Fehler macht, hat man die vorher eigentlich gefühlt und wusste eigentlich schon, dass man was anderes eigentlich als viel werthaltiger und auch viel passender für sich empfand. Und irgendwie schafft man es noch nicht gut genug, diese Ehrlichkeit zu sich selber zu haben. Ich hatte sie nicht in jeder Phase. Ich probiere es immer mehr zu tun und sicherlich ein stetiger Prozess. Aber das ist für mich etwas, was ich gerne, gerne, gerne auch frühzeitig irgendwie forcieren würde oder forcieren möchte, wenn jemand startet. Und dann probiert das immer rational eher mit Zahlen zu unterlegen. Also gar nicht zu glauben, dass euch jemand externes bringt euch nicht weiter, nur weil er einen coolen Namen hat oder hilfreich ist. Glaubt daran, dass es euer Bauchgefühl ist an den Personen, wo ihr den gleichen Drive spürt, wo ihr die gleiche Motivation spürt. Probiert mit denen richtig durchzuziehen und richtig zu pushen und dann einen Schritt weiterziehen und zu sagen, es geht nicht darum, dass da scheinbar auch dann wieder ein cooler Zwischenerfolg steht. Das ist alles Schall und Rauch. Nach dem ersten Announcement ist das Ding weg. Ist völlig irrelevant für deine weitere Reise. Probiert wirklich fundamentale Sachen aufzubauen und die dann auch wirklich messbar zu machen. Ja, also vielleicht war es in meiner ersten Phase ein Erfolg, ein Teil von einem Accelerator-Programm zu sein. Das ist auch vielleicht sicherlich Teil dieser Reise gewesen. Und jetzt geht es gar nicht um den Accelerator an sich, aber den Namen davon zu haben. Aber es ist viel bedeutsamer, ob ich die ersten 100 Kunden richtig, richtig gut geonboardet habe und damit meine ersten Umsätze erzielt habe, als dass dort Tagline A, B oder C draufsteht. Und das ist etwas, wo man leider tatsächlich, die Erfahrung habe ich für mich gemacht und vielleicht geht es den anderen auch so, zu sehr sich schön redet, dass es gewisse Aspekte gibt, denen ja viel bedeutsamer sind, nur weil sie so groß scheinen. Nichts ist eigentlich in der Realität dann wirklich so groß, wie man es glaubt, außer den eigenen Antrieb, die Sachen auch wirklich erfolgreich zu machen.
Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Basti, vielen, vielen Dank. Ich verlinke sowohl dein LinkedIn, wo man, glaube ich, noch mal ein paar mehr Infos jetzt auch ab heute findet. Dann verlinke ich eure Jobseite, weil ihr gerade aktiv einstellt und den direkten Link zu Playtomic, wer mal gucken will.
Ja, oder natürlich auch bei Instagram. Also da seht ihr natürlich unsere ganzen schönen Gesichter von den coolen Community-Leadern, von der ganzen Community, die da die ganze Zeit auch einfach uns jeden Tag auf vielen Aspekten verlinkt. Ich muss auch mal einen letzten Quote dazu. Aber das ist natürlich auch mal, wir haben von all den business-seitigen Unterschieden gesprochen, aber auch ein emotional krasser Unterschied, mit guten Freunden eine Möglichkeit zu haben, in seinem eigenen Produkt irgendwie das nutzen zu können. Und wir gehen da alle mit einem guten Gefühl raus. Du mal weniger, weil natürlich, wenn du dann eins auf den Deckel kriegst von mir, aber jetzt grundsätzlich geht man natürlich mit einem guten Gefühl raus aus so einer Halle. Und das ist schon etwas, was auch vielleicht auch mal noch so eine ganze Herzsache ist, ne? Also man spürt das alles nochmal dreimal intensiver, weil Freunde dabei sind, weil alle das nutzen können und dann gibt's die schönen, coolen Fotos vom Chor und sagt so, hey, richtig cool, du bist zwar nicht hier, aber wir spielen gerade bei dir in Hamburg-Altona und das war gestern Abend 23 Uhr der Fall, irgendwie von Henny, der mir noch eine Nachricht geschickt, an Henny Kanilowski von Cheftreff und einfach nochmal so sagt so, hey, sind jetzt gerade hier, morgen geht's ja in Ausmann los, freue mich sehr für euch und let's go. Und das ist eigentlich genau das, was dieses, glaube ich, auch Gründen ausmacht, dass alle so ein bisschen mitfühlen und wenn das Produkt dann nutzen kann, dann nochmal umso schöner.
Du bist Gast in meinem Podcast, deswegen lasse ich deinen Seitenhieb kurz stehen, aber und kommentieren nicht, aber
teilen wir dann auf Instagram beim nächsten Mal.
So. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kann sagen, in der ersten Pitch-Deck-Version haben wir zusammen gespielt, dementsprechend alles gut gegen Mo Fürste und gegen wen?
Das weiß ich nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht mehr, aber dementsprechend spielen wir meistens dann doch eher auf einer Seite, also von daher passt das ja gar nicht so viel auf die Mütze zu bekommen. Ist in Ordnung. Danke, dass du mich jetzt auf die andere Seite geschoben hast. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich schätze, ab und zu werden wir hier mal Updates machen können, wenn wir es schaffen, uns dem weiten Weg unserer auseinanderliegenden Büros zu widmen. Da kleiner Disclaimer, das sind ungefähr ein Innenhof und vielleicht 250 Meter. Und das ist schon weit geschätzt, wenn man alles mit Umwegen reinzählt.
Es passt gerade so ein ganzer Paddelkot dazwischen. Habe ich aber mit einer Freude. Vielen Dank. Vielen Dank für die guten Bälle, die du zugespielt hast.
Danke. Ich hoffe, die Episode mit Basti hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Man hat es gemerkt, wir kennen uns sehr gut und ich verfolge das wirklich seit Tag 1, wenn man nicht sogar sagen wollen würde Stunde 0, und kann sagen, wir waren da in Kapstadt noch, als er angefangen hat zu überlegen, so hey, soll ich das machen? Saß er im Café oben drin und hat sich so reingehockt und überlegt und saß dann, hat so den Case angefangen durchzurechnen und war so, wie könnte ich das bauen und muss ich das so machen oder so machen? Und ich finde es verrückt zu sehen, was in den letzten Monaten oder auch über ein Jahr von soll ich das machen, bis heute passiert ist, und freue mich sehr, da an der Seite sein zu können und immer mal wieder so mit ganz kleinen Nuancen unterstützen zu können, sei es mal irgendwie ein Angel Investor, sei es mal irgendwie auf Talentseite oder ähnliches, zu versuchen, dem Team Support zu liefern, und bin immer wieder beeindruckt. Basti ist in meinen Augen wirklich unfassbar stark operativ. Das heißt, wenn du selber überlegst, was wäre eine nächste Chance, wo könnte ich wirklich Spaß haben, dann schau dir das Mitte-Team mal an, ob du da nicht irgendwie das Gefühl hast, gut unterkommen zu können. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass doch gerne im Podcast ein Abo da auf Apple Podcasts, Spotify oder YouTube und empfehle die Episode an jemanden, der auch davon Inspiration ziehen könnte oder was lernen könnte. Das würde uns und besonders mir jetzt gerade, der hier mit dir spricht, extrem viel bedeuten. Feedback immer gerne an fabian@unicornbakery.de oder per LinkedIn. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns auf dem Padel Court.